Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Zum 472. Mal Bewegtbild-Banausen. Film-Podcast.
Sehr schön, ja.
Ja.
Guess und Lee am Start.
Guess und Lee am Start zum vorletzten Mal insgesamt in diesem Jahr. Zumindest für die Öffentlichkeit. Mhm. Ansonsten hätten wir ja noch Supporter-Episoden anzubieten jeden Sonntag für Leute, die Bock haben, uns für unsere Mühe auch mal ein bisschen ein paar Taler dazulassen. Und bevor ich das wieder vergesse, komplett im Eifer dieser Episode und im Nachdenken, ob der Film jetzt von Nolan oder von Fincher oder von Ridley Scott ist, über den wir gerade reden.
Alter, was? Das war eine dunkle Stunde unseres Podcasts.
Das tat weh. Wow. Ja, das war nochmal ein Highlight zum Jahresende. Das tat mir weh beim Nachhören, dass ich gedacht habe, Alter, wo sind wir denn da gelandet?
Ja, ja.
Das war ja schon das Kompetenzlevel von den anderen Podcasts, mit denen wir normalerweise nicht assoziiert werden.
Ja, ja, total. Und mal wieder ein guter Beleg dafür, dass hier wenig gescriptet ist.
Ja, das stimmt. Ja, das machen wir nicht. Und dass wir auch nicht schneiden, vor allen Dingen, ist auch ein guter Beweis. Weil ansonsten würden wir uns nicht so eine dunkle Momente würden wir sonst nicht drin lassen.
Ja, stimmt. Ja, die Blöße hätten wir uns sparen können. Aber nö. Haben wir einfach mal drin gelassen. Ja, war dünn.
Gehört dazu.
Deswegen machen wir auch nicht bei Quizzes mit.
Das stimmt. Aber more of that gibt's hinter einer Paywall jeden Sonntag als Sonderepisoden. Und da wollte ich noch erwähnen, wenn ihr jetzt in das Paket einsteigt, wo es die Sonderepisoden zu hören gibt, nämlich das VIP-Paket, dann kriegt ihr noch Dutzende von anderen Episoden dazu, nämlich seit dem letzten Reset. Und ab Anfang des Jahres wird es wieder ein Reset geben. Da kriegt ihr nur noch die aktuellen und die zukünftigen Episoden zu hören. Also wenn ihr da sowieso mit den Gedanken spielt, uns zu supporten, dann könnt ihr da noch einige Folgen mehr ohne diese 60 Euro extra zahlen, wo ihr aufs komplette Portfolio zurückgreifen könnt. Und deswegen für Kurzentschlossene sei dieser Hinweis nochmal rausgehauen. Dann zuschlagen bis zum 31. Dezember, danach mit der ersten Episode im neuen Jahr ist vorbei.
Habt ihr Pech gehabt, ja.
Dann gibt es nur noch zukünftige Episoden oder ihr müsst zahlen, noch mehr zahlen.
Noch mehr.
Aber ihr habt ja Weihnachtsgeld bekommen, dann die 60 Euro für wie viel? 280 Episoden kamen schon mal.
Ja.
Ist jetzt auch ein Schnäppchen.
In der Summe sind wir jetzt auch irgendwo bei 6, 7 oder 800 Episoden. Keine Ahnung.
Insgesamt, ja. Aber jetzt nur bei Patreon und Steady sind wir bei 288 jetzt aktuell. Also das ist schon 60 Euro für 288 Episoden ist jetzt, da steckt schon eine Menge Arbeit und eine Menge Schweiß drin. Also das kann man schon mal machen, ja. Überlege, was für ein Stundenlohn das ist. Ist auch mickrig.
Ja gut, nee, das darf man gar nicht erst anfangen.
Doch, wenn du so runterrechnest, dann sind wir nämlich auf dem Niveau von Dritte Welt, was wir hier...
Ja, logisch. Alter, überleg mal, wenn du dann das Gucken der Filme noch mit reinnimmst und die Vorbereitungen und so.
Oha.
Aufnehmen.
Das ist ja der schlimmste Job meines Lebens.
Das ist auf jeden Fall eher so eine Pro-Bono-Arbeit.
Wird mir jetzt erst bewusst, ey.
Ja, umso schöner, dass es Leute gibt, die uns da eben schon sehr lange und sehr treu supporten.
Ja, ja, das ist ein sehr... sehr cooler Kreis auf jeden Fall, der sich da gebildet hat und die da untereinander auch kommunizieren, ihre eigene WhatsApp-Gruppe haben, sich mal treffen irgendwie je nach Region und allerlei Schabernack treiben. Und mit euch werden wir mehr involvieren im neuen Jahr. Das können wir, glaube ich, erwähnen. Also da wird es einiges geben, wo es noch mehr Kontakt mit dem Fußvolk gibt, ja. Wir wollen nicht mehr so erhaben, mit euch nichts zu tun haben, sondern wollen uns mehr mit euch abgeben im neuen Jahr.
Weil ihr uns nur so schöne Filme auftragt.
Ja, richtig. Je nachdem. Vielleicht sind wir dann netter zu denen, die uns nur schöne Filme beitragen, als zu den anderen.
Ja, ja. Alles neu, alles anders. Es wird bahnbrechend.
Es wird so bahnbrechend. Siehst du? Das, was das Sample sagt.
Genau.
2026, Bitches. Also unser Jahr.
Ja, genau.
We conquer the world.
Unterm Strich wieder alles wie immer.
Sag das nicht, ey.
Nein, nee, also es wird ein bisschen was wird sich verändern. Ja, gucken wir mal. Das dann mit dem neuen Jahr und eigentlich, ne, viele Podcasts machen ja pro Jahr so eine Staffel. Mhm. Das wäre dann unsere 8. oder 7. Staffel, irgendwie sowas.
Ja, wir haben 2019 angefangen, wir gehen jetzt quasi ins 7. Jahr.
Mhm. Ja, und das wäre dann Staffel 7.
Und die 7 Jahre haben wir aber im Juni schon voll.
Ja, eben.
Also... Deswegen, theoretisch würden wir ab Juni dann ins 8. Jahr gehen, in die 8. Staffel, um es streng zu nehmen.
Ja, deswegen waren wir ja keine Staffel.
Du warst auch für diese Staffelaufteilung, glaube ich, ganz am Anfang, wo wir diskutiert haben, wie wir die Episode. Und ich fand es irgendwie fett, dass da irgendwann mal 472 steht.
Ja.
Weißt du, und du hast gesagt, ja, wir können das auch so jährlich machen und so, wie so eine Serienstaffel und so. Es war auch cool, aber irgendwie fand ich das ganz geil, dass man dann am Ende so eine so wie jetzt so eine mächtige Zahl dazu stehen hat, weißt du, so wie unser Alter, hast du jetzt so eine mächtige Episodenzahl.
Super. Ja, gut. Kann man stolz drauf sein.
Als jetzt immer Reset und so, wie Folge 2, haben wir doch schon längst aufgenommen, Folge 2. Ja, aber es ist Folge 2 von Staffel 7. Nee, ist lame.
Also, ja, stimmt schon. Also ich meine, so findet man halt die Folgen dann wahrscheinlich auch besser.
Ja, ja, stimmt schon.
Weiß ich nicht.
Ja, weil wenn du sagst, wurde in Folge 2 besprochen, musst du halt immer die Staffel noch dazu sagen, ist ja dann quasi doch noch mehr Info. Mhm. Und die sagt ja mal für die ganz Blöden. Man muss immer für die ganz Blöden machen. Deswegen eine Zahl reicht.
Schiebst auf mich. Okay, gut. Naja, ist was dran.
Hallo, du
also
bist
ich gehe halt, nee, ich habe halt den Anspruch, das so einfach wie möglich zu machen.
Ja,
so zugänglich wie möglich.
Ist ja auch ein guter Ansatz. Das so zu gestalten. Und du passt dich dem Niveau unserer Hörerschaft an, also dass du sagst so, man muss es für die simpel machen.
Damn, I'm an inspiration.
Ist das gut, kurz vor dem 7. Jahr mal so die komplette Hörerschaft zu beleidigen? Ja. Ist eine gute Taktik,
das
oder?
Das ist auf jeden Fall nichts Neues.
Wie war das, diese was hat Nora gesagt, so, dass man auch mal gehasst werden muss, so?
Ja.
Dass das für
Ragebait.
Ragebait, ja, genau. Wir machen Ragebait jetzt.
Immer. Schon seit 7 Jahren.
Jetzt kann ich ja sagen, ich hasse euch. Es graut mich jedes Mal hier vor dieses Mikrofon.
Das haben wir doch schon öfter mal gesagt, dass die Leute, die uns supporten, die müssen ja schon auch irgendwo eine sehr masochistische Ader haben.
Ja, ja. Aber nicht nur die, die uns supporten, die anderen finde ich auch richtig scheiße.
Mhm. Ja, die bezahlen halt noch nichts dafür.
Die bezahlen nichts dafür, dass sie die scheiße finden. Die anderen bezahlen, das ist noch dümmer. Nein, schönen Gruß. Weihnachtliche Grüße natürlich an euch alle.
Ja, ist super weihnachtlich, was du hier machst.
Put a little love in your heart.
Mhm. Läuft.
Läuft. Nee, aber ja, eine Episode haben wir da noch, eine reguläre. Mhm. Aber selbst die Losziehung, auf die ihr euch vielleicht freut, wird eventuell diesmal ein bisschen anders ablaufen. Schauen wir mal. Und schließlich wird sich auch bald entscheiden, wer von unseren Gästen dann letztendlich aus dem Topf gefischt wird. Weil wir haben jetzt, glaube ich, keine Gäste mehr bis Ende des Jahres.
Ja.
Und deswegen, die es jetzt geschafft haben, uns einmal Punkteraten zu schlagen, da können wir theoretisch schon mal einen Sieger küren. Aber das bekommt ihr dann mit, wann und wo und auf welcher Plattform und in welcher Form.
Ja.
Aber jetzt erstmal Business as usual, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas vom Herzen oder irgendwas erlebt, wo du sagst, das muss ich mal im Podcast erzählen?
Nee, wenig erlebt in den letzten Tagen.
Wenig erlebt?
Ja.
Wäsche gewaschen,
ja.
Gechillt.
So in etwa.
Ja.
Ganz spannend. Und natürlich Filme geguckt.
Ja. Ich wollte dich übrigens was fragen, jetzt mache ich es on mic, dass du theoretisch nicht Nein sagen kannst, weil es betrifft unseren Content. Mhm. Wollen wir wieder unsere letztes Jahr aussetzende Tradition in Angriff nehmen? Weil wir waren jetzt tatsächlich ein paar Wochen nicht im Kino. Ja. Und wir sind, glaube ich, immer zu Heiligabend sind wir öfter mal ins Kino gegangen, weil wir beide nicht so eine überkrassen, wir müssen jetzt, erstens haben wir keine Großfamilie, dass wir jetzt Weihnachten unbedingt da jetzt irgendwie mittags Essen machen müssen und unter Weihnachtsbaum mit den Kindern auspacken.
Ja.
Und zweitens ist Heiligabend eigentlich Kino total entspannt, weil da es recht leer ist und wir nicht anstehen müssen fürs Popcorn.
Ja gut, Kino ist in letzter Zeit eh recht entspannt, ne? Weil so
da hast du recht.
Volle Kinoseele, weiß nicht, was war denn der letzte Film, wo wir in einem vollen Kinosaal saßen?
Ja, da hast du recht, ja. Das Heiligabend wahrscheinlich nicht viel anders. Und deswegen, falls du Bock hast, lass mal wieder gehen dieses Jahr.
Können wir machen, ja.
Können wir was in Angriff nehmen. Da laufen ja ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Insofern gibt es vielleicht noch einen Bericht von einem aktuellen Kinofilm.
Haben wir letztes Jahr nicht gemacht, ne?
Nee, letztes Jahr mal ausgesetzt. Aber davor waren wir eigentlich immer regelmäßig Heiligabend immer mittags im Kino.
Ja, können wir gerne machen.
Cool.
Mhm.
Ja. Alright, haben wir den Plan auch schon mal gemacht. Dann werden wir gucken, was der letzte Kinofilm in diesem Jahr sein wird. Jetzt haben wir die Kinochart schon aufgenommen. Kann sein, dass da vielleicht jemand auf Platz 1 rutschen würde, den wir jetzt noch nicht kennen. Werden wir sehen.
Ja.
Unwahrscheinlich, sagst du.
Weiß ich nicht. Gemessen an dem, was gerade so läuft. Könnte natürlich sein. Wer weiß.
Ja, jetzt geht es ja langsam mit der Oscar-Vorbereitung los. Und
laufen schon viele Filme.
Genau, mit den nominierten den Filmen und die auf der Shortlist sind. Also da, die Qualität im Januar und Februar ist ja aufgrund der Oscars dann schon auch recht hoch.
Mhm.
Aber natürlich nicht fürs Transformers-Volk, ja. Für die ist das uninteressant, was in den kleinen Kinos läuft.
Ja, zumal eben jetzt gerade so die Filme, die auf der Shortlist sind für den besten ausländischen Oscar. Mhm. Oder wie heißt denn der mittlerweile? Der wird, glaube ich, wieder umbenannt, ne? Wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Mhm. Da ist ja wirklich wieder primär Arthouse-Gedöns.
Ja, ist normalerweise
das ist logisch. Also. Ja.
Selten, dass irgendein Genrefilm aus dem Ausland irgendwie nominiert wird oder irgendwas anderes. Es sind tatsächlich immer Arthouse-Dramen.
Ja, oder irgendwelche Blockbuster und so, sondern es ist halt immer so Festivalprogramm.
Ja, irgendwie schon, aber es geht ja eigentlich nur um den besten Film. Also könnten sie theoretisch auch einen geilen Popcorn-Film aus Ungarn nominieren. Es muss ja eigentlich nicht immer Arthouse sein, aber es ist tatsächlich immer so.
Ja. Aber jetzt haben wir heute ja auch einen Auftragsfilm. Jetzt können wir vielleicht gleich mal zu dem kommen, wenn wir mit einem gemeinsamen Film anfangen.
Mhm. Können wir gerne machen. Dann wenden wir unsere Filme in die Mitte ein.
Ja, und das ist ja jetzt der nächste Teil einer Reihe, wo wir schon alle besprochen haben.
Das stimmt.
The Roundup, auch wenn der erste nicht so hieß.
Stimmt, der erste hieß The Outlaws.
Ja. Ist das die Reihe? Und das ist jetzt der aktuellste Film, wobei der nächste schon wieder angekündigt ist. Mhm. The Roundup Punishment. Und das finde ich nämlich ein bisschen ungewöhnlich, weil der lief auf der Berlinale, Alter.
Ja, ja. Fand ich auch krass.
Das ist halt so, also klar, in so einem Special-Segment, aber trotzdem. Das, ja, das der, ist halt der, wirklich untypisch.
Auf der Disc war auch der Berlinale-Trailer drauf, der, so ein Berlinale-Teaser, wo ich dachte, okay, ungewöhnlicher. Ungewöhnliches Festival für den Film, aber okay.
Ja, ja, weil das ja im Grunde ein Action-Franchise ist.
Ich glaube auch, dass der dritte, wenn ich mich nicht ganz täusche, hatte der auf dem Fantasy-Filmfest, ich weiß nicht, ob Premiere, aber auf jeden Fall wurde der im Rahmen des Fantasy-Filmfests auch gezeigt.
Ich meine auch, ja.
Da passt der schon eher hin. Berlinale ungewöhnlich, erst recht so ein vierter Teil, also so, ist ja dann noch mehr random.
Aber warte mal, ist das jetzt der vierte oder dritte?
Das ist der vierte.
Das ist der vierte.
Die ersten drei haben wir schon besprochen.
Ja, stimmt. Okay.
Und das ist praktisch der vierte, der aktuellste The Roundup Punishment. Mhm. Aus dem Jahr 2024. Ist nicht allzu lange her. Und wie die anderen Filme der Reihe hat uns Erik den hier in den Ring geworfen. Insofern schöne Grüße an den Auftragssupporter dieses Films. Mhm. Jetzt schließen wir die komplette Reihe ab und wir sind up to date.
Ja. Und wir raten, wie immer, im Vorfeld. Mhm. Ich fange mal wieder an.
Was schwebt dir vor?
Ich sag, du bist hier bei 8 Punkten.
8 Punkte, okay.
Weil ich meine, du hast den anderen, glaube ich, auch immer sowas um die 8 gegeben und das wäre ja nur konsequent.
Also rein rechnerisch wäre ich bei 8 Punkten, sagst du. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob die mathematische Formel immer so hinhaut. Ich finde, du sollst doch mal ein bisschen hier...
Willst du mir jetzt Tipps beim Punkteraten geben? Really?
Nee, lieber nicht.
Geil. Du solltest mal, ja, ist klar.
Besser nicht.
Außerdem sei doch froh, wenn ich daneben tipp.
Ja, ja, bin ich.
Siehst du?
Ich sag eine 7 bei dir. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt, wie die bei dir abgeschnitten haben, aber ich glaube...
Ich weiß, dass das schlechter wurde.
Ja, ja, ich glaube, also dass das ein bisschen schlechter wurde und dass du auch so diese komödiantische Note und so fandst du, glaube ich, auch nicht so geil. Also du hattest so an den letzten ein, zwei hatte ich ein bisschen was aussetzen, aber ich war jetzt zu faul in der Tabelle zu gucken oder mir da die Rezension nochmal anzuhören, deswegen das ist jetzt nur so ein bisschen im Hinterstübchen.
Ja, jetzt ist hier ein bisschen was anders. Es geht schon mal damit los, dass wir einen anderen Regisseur haben. Mhm. Dieser Herr, Hao Myung-Hang, kommt aus dem Stunt-Bereich.
Ja, der war zumindest involviert bei den anderen Roundup-Teilen, aber in einem anderen Department.
Aber im Stunt-Department und der hat halt 126 Stunt-Credits und im Regiebereich ist das sein zweiter.
Ja, aber was die Stunt-Credits angeht, das ist da unter anderem, also neben der Roundup-Reihe I Saw the Devil, das ist in seiner Filmografie Okja. Mhm. Also schon wirklich.
Ja, Filme, der große Film gemacht. Ja. Und das haben wir auch immer wieder, ne? So mit, ich glaube, größte oder prominentestes Beispiel wahrscheinlich Sam Hargrave.
Ja.
Der vom Stunt-Bereich ins Regiefach wechselte. Und ja, eben bei ihm hier jetzt. Ist das der zweite und der hat im gleichen Jahr noch einen Netflix-Film gemacht, auch mit Ma Dong-seok. Der hieß Badland Hunters.
Okay, nie gehört schon.
Aber wohl eher so Gun-Fu steht da auch mit im Genre, ne? Also wird auf jeden Fall viel geschossen, was hier ja weniger der Fall ist, weil so da bleiben sich einigermaßen treu. Man könnte vielleicht sagen, dass jetzt hier in der Reihe Messer verstärkt zum Einsatz kommen, was in den letzten jetzt nicht so präsent war, weil gefühlt ist hier jeder mit dem Messer unterwegs und wärmer.
Ja, Fäuste und Stichwaffen, weil ich glaube im letzten Teil, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist doch einer mit so einem kleinen Hackebeil immer gut abgegangen. Mhm. Der hatte, glaube ich, so ein kleines Beil, womit er immer ähnliche Moves gemacht hat
wie also die Leute. Also klar gab es in den Teilen davor auch schon Leute mit Stichwaffen oder
aber
mit
wenig Schusswaffen, hast du recht. Ja.
Generell wenig Schusswaffen, aber ich finde halt hier ist jeder mit dem Messer unterwegs.
Ja,
also außer unserer Hauptfigur vielleicht, der natürlich einfach mit seinen Fäusten wieder abgeht, haben wir hier schon, vor allem so auf der Antagonistenseite, sind die halt alle mit Messern zugange. Das fand
ganz geil, wenn so
eine Neuerung.
Wenn so wie in einem Flugzeug zum Beispiel auch keine Messer irgendwie verfügbar sind, weißt du, mit denen man Leute umbringen kann, sondern die halt eher so zum Marmeladeschmieren dienen.
Ja.
Da wird auch gerne mal so eine Ecke halt abgebrochen und so weiter und dann irgendwie umfunktioniert.
Ganz guter Moment, finde ich.
Guter Move, ja.
Ja.
Also ja, Messer sind präsent.
Ja, aber ich finde, was die Handlung angeht, ist es natürlich das gleiche in grün. Das war ja in den Teilen davor auch schon irgendwie, ne, es gibt halt einen neuen Fall, der aufkommt und dann muss halt unsere Hauptfigur ran und das ganze Ding auflösen.
Mhm. Willst du da detaillierter ein bisschen die Handlung umschreiben, weil...
Ach so, ja, ja, klar.
Ich meine, die Umgebung ist ja diesmal schon ein bisschen anders, weil es geht um Cyberspace und Internetkriminalität, illegale Online-Casinos, zumindest... Das Szenario haben wir bisher noch nicht gehabt, aber...
Ja, und ich glaube, im letzten Teil waren sie auch nicht nur in Korea unterwegs, ne? Da spielte doch auch ein anderes Land mit rein.
Da waren die in Thailand, glaube ich.
Waren die in Thailand,
ja, da,
ne?
Waren, ja, ein Teil hat davon in Thailand gespielt
und, hier,
und jetzt sind wir auf den Philippinen.
Jetzt ist es eben, sind es die Philippinen, ja. Und ich habe aber recherchiert, dass das Ganze auf einem realen Fall basiert oder zumindest angelehnt ist oder inspiriert durch einen realen Fall, weil es gab 2015, gab es die Pattaya-Morde. Und das war eben ein Fall, wo in Thailand Südkoreaner Thailänder gekidnappt haben, damit die für sie illegale Dinge programmieren. Also da ging es eben auch um so Gambling-Webseiten. Und so gesehen ist das eben inspiriert an einen realen Fall, durch einen realen Fall. Und das finde ich, insofern ist das neu, glaube ich, oder? Weil das war
ja, das
bei
stimmt.
den anderen Teilen nicht so.
Aber riesengeiler Einstieg, wie ich finde, weil die Anfangsszene, wir wissen ja noch gar nicht, wer derjenige ist, der da durch die Straßen auf den Philippinen, da durch irgendwelche Hinterstraßen und Gassen gejagt wird und völlig zerfetzt und verdreckt aussieht und um sein Leben rennt barfuß und verfolgt wird von irgendwelchen Bad Guys. Und am Ende dann noch die Polizei irgendwie versucht, irgendwie in so ein Auto einzusteigen, aber niemand lässt ihn natürlich rein. Am Ende trifft er dann auf einen Polizeiwagen und die Polizisten steigen aus und sehen diese drei Bad Guys, die verfolgen und wollen die halt stellen, zücken die Knarren. Und dann wird halt unser Antagonist etabliert, nämlich gespielt von Kim Mu-yeol.
Sekunde, aber da werden keine Waffen gezogen, sondern die sind ja eh auch schon mit Messern hinter dem her. Und als der Polizist dann die drei sieht, stecken die ihre Messer weg und warten ja erstmal so, weil sie nicht so richtig wissen, was sie jetzt machen sollen.
Ja, aber die Polizisten zücken die Knarren.
Ach so.
Das meine ich.
Ja, ja.
Die Polizisten zücken ihre Waffen und so weiter, bedrohen die und sagen so, ja. So, jetzt legt man die Messer hin und so weiter hin und her und kommt mal hierher.
Mhm. Und dann kommt der Antagonist ins Spiel.
Und genau, ja. Und du denkst erstmal, okay, er ist in Sicherheit und dann kommt der Antagonist ins Spiel und metzelt übel, Alter. Und das ist schon eine krasse Szene, weil...
Ja, der fackelt nicht lange.
Nee, weil er, genau, und er haut ja dieses Messer in die Brust von dem Typen und dann tritt er das Messer nochmal irgendwie nach, so, weißt du, ja. als Finishing-Move. Und das war schon finster, Alter. Hier sind sowieso wieder einige Moves, Alter, im Flugzeug mit dem Knie, wo ich dachte, okay, das hat schon Impact, ey. Also das macht die
ja,
Reihe
das
schon
haben,
gut.
Da, genau, das haben sie in den Teilen davor nämlich auch schon richtig gut immer hinbekommen, so diesen Impact, den vor allem eben unsere Hauptfigur hat, wenn der irgendwo reinschlägt.
Ja, auf jeden Fall.
Der die Leute halt durch die Wände trümmert irgendwie. Also das ist schon, ja. Der Impact ist schon ziemlich geil gemacht.
Das macht die Kamera auch schon richtig gut in der Reihe, weil die ist schon ein maßgeblicher Faktor, warum das so wuchtig wirkt bei diesen Kampfszenen. Oder
ja, und wenn jemand auf die Soundeffekte Klasse natürlich, ne?
Ja, ja, definitiv.
Machen sie schon echt gut.
Ja, und wer ist der Herr, der da verfolgt und womit hat es dann auf sich?
Ja, das ist jetzt eben, der war halt eben so ein Programmierer. Mhm. Und auf den Philippinen ist jetzt genau dieses Szenario. Es gibt also so eine koreanische Truppe, Gangster, die eben Leute kidnappen, damit die für die diese illegalen Gambling-Webseiten programmieren. Und der eine, der da jetzt geflohen ist, war eben Leiter von dieser Online-Glücksspielorganisation, also beziehungsweise Mitarbeiter in dieser Online-Glücksspielorganisation. Und der Leiter ist halt eben unser Antagonist, der den jetzt geschnappt hat. Und dann erfahren wir auch, dass der im Auftrag gehandelt hat. Und geht dann irgendwann zu seinem Auftraggeber und soll jetzt ein konkurrierendes Casino übernehmen. Da geht es natürlich primär um die Daten, ne? Da werden dann Festplatten mitgenommen, überfällt dann eben mit seiner Truppe den Server von dem Konkurrenten, nimmt die ganzen Daten mit und bringt die halt zu seinem Boss, der ihm im Vorfeld auch noch versprochen hat, wenn du das Ding machst, so, dann steigt dein Anteil. Und das überlegt er sich dann aber anders. Und
hält ihn so ein bisschen hin, ja, ja.
Das war natürlich der natürlich grobe Fehler. Mhm. Weil eben Bug,
glaube ich, ja.
Bug, wie er in unserer, also wie die Figur heißt, der geht dann los und holt sich das, was er glaubt, was ihm zusteht.
Ja, sehr wortkarg, aber verdammt bedrohlich. Ihr habt doch die Fresse schon mal gesehen, weil er spielt bei Eternals mit und bei Train to Busan und so ist da die Hauptrolle.
Er ist
das
super charismatisch.
Also, den kennt man auf jeden Fall, ein sehr charismatischer Typ.
Und auch wieder die Sorte Antagonist, der halt wenig redet.
Ja, ja.
Mal eher aber so gar nicht.
Übelst einschüchternd auf jeden Fall. Und du weißt, okay, mit dem sollte man sich nicht verscherzen, aber manche machen es trotzdem.
Mhm.
Und das wird natürlich dann, die kriegen natürlich die Quittung im Laufe des Films, die meisten von denen.
Ja, und dann haben wir natürlich unseren Kommissar, unsere Hauptfigur. Hm. Wie heißt der in der Figur? Ähnlich wie sein Name, ne?
Tatsächlich ähnlich wie sein bürgerlicher Name. Habe ich mir den nicht mal notiert.
Ja, und der schließt sich dann eben dieser Cyber-Abteilung an, die dann dem Fall auf der Spur ist. Und ja, natürlich kommt es dann zu einer Menge Auseinandersetzungen mit den ganzen Henchmen von diesen Online-Casinos. Also viel mehr ins Detail gehen ist, glaube ich, sinnfrei.
Ja, und der Fall an sich ist auch nicht...
Es ist halt wie immer.
Ist auch, ja, es ist ein bisschen more of the same auf jeden Fall jetzt. So gerade im vierten Teil sehe ich sogar ein bisschen Abnutzungserscheinungen, weil mir kommt so vor, als wäre die Action ein bisschen zurückgeschraubt hier auf die gesamte Laufzeit.
Habe ich auch so gefühlt.
Also ich habe hier so ein bisschen Leerlauf gefühlt und das ist irgendwie, du hast wieder die Comic Reliefs, die du schon aus anderen Filmen kennst, weißt du, irgendwelche Informanten, die dann eingespannt werden und die dann verarscht werden, immer wieder aufs Neue.
Ja, aber das war ja auch die gleiche Figur, ne?
Ja, ja, das ist die gleiche Figur, die schon aufgetaucht
ist. Gucci.
Ja. Und das ist an manchen Stellen ganz lustig, aber irgendwie hast du alles schon mal in dieser Reihe gesehen. Insofern ist das jetzt auch nichts Neues mehr. Was ich hier negativ anmerken wollte, ist auf jeden Fall der Score, Alter. Den hätte man auch bei so einem PS2-Golfspiel irgendwie auf der PlayStation laufen lassen können. So kam mir das vor, als wenn du gerade irgendwie so ein Golfspiel spielst und das im Hintergrund dieses harmlose Fahrstuhlgedudel. Das begleitet dich hier fast durch den kompletten Film. Das fand ich auch richtig unpassend. Aber du hast natürlich einen guten Hauptantagonisten, du hast, wenn die Action dann rausbricht und so weiter, ist sie geil. Du hast wirklich dieses geil choreografierte und er ist halt schon sehr, sehr, sehr hart, weil wenn hier Geisel genommen werden, dann werden die auch mal kurzerhand irgendwie, werden die auch mal abgemetzelt, so weißt du, um mal irgendwie, damit Blut aus dem Hals stillt und damit der Bulle irgendwie kurz mal fixiert wird, weißt du, weil er das Blut hat irgendwie, weil er das Leben halt retten muss und er dann in der Zeit irgendwie abhauen kann. So, das sind schon Momente, die gehen schon gut ab auf jeden Fall und also er und sein Henchman da, sein Partner, der auch ähnlich wortkarg, aber kampflustig unterwegs sind, die waren schon gut. Aber insgesamt fand ich jetzt den vierten Teil schon ein bisschen schwächer als der Rest.
Ja, für mich war es so ein bisschen durchwachsen, weil ich finde, es gibt ein paar Faktoren, die das Ding besser gemacht haben als den Teil davor. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder ein paar Faktoren, die es schlechter gemacht haben. Und einer davon ist definitiv, dass eben die Action in der Summe halt weniger ist.
Kam dir auch so vor.
Das kam mir definitiv auch so vor und deswegen hast du halt recht viel Gelaber zwischendurch auch und natürlich gibt es wieder unzählige Szenen, wo Essen einfach, also wo einfach gegessen wird. Das finde ich schon auch aber irgendwie halt echt cool, weil das sieht man sonst, finde ich, in so anderen Krimi-Sachen eher selten, dass die halt zwischendurch auch einfach mal futtern müssen.
Ja, ist richtig.
Und das ist hier, das war aber auch, das zieht sich durch alle Teile, ne? Also, dass die beim Essen irgendwelche Dinge besprechen, das war schon immer so. Aber was ich positiv fand, ist, dass die in meinen Augen eben dieses Alberne von den Comic Relief-Figuren, die es so gibt, das haben die echt runtergeschraubt. Also ich fand zwar deutlich weniger davon und eigentlich gibt es auch nur noch diesen einen Informanten als wirkliche Comic Relief-Figur und selbst das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Da ist mir auch an einer Stelle aufgefallen, wo ich dachte, das ist so schade, wenn man halt die Filme zwar im Original gucken kann, aber halt die Sprache nicht versteht und was die Sprache so ausmacht. Weil ich glaube, viel von dem, was hier halt witzig ist, funktioniert schon auch auf einer sprachlichen Ebene. Weil das ist mir an einer Stelle aufgefallen, als der Typ zum ersten Mal auftritt, kommt da in so einem Porsche angefahren und hat da so seinen Bunny auf dem Beifahrersitz und dann gehen sie da rein, wo es um das Automatenmanipulieren geht. Hm. Und dann sagt er was, ich habe jetzt leider vergessen, was es bedeutete, aber ja, er sagt so was, als er reinkommt zu den Jungs und das klingt wie Gucci. Und dann sagt er als nächstes aber Gucci. Hm. Weißt du, und so, weil das war auf jeden Fall phonetisch super nah beieinander. Und dann dachte ich, ja, okay, darüber ist dann wahrscheinlich, da ist ein Wortwitz drin,
ja, ja,
der uns halt entgeht. Ne?
Die korrigieren auch irgendein Wortspiel, was in den Untertiteln dann so ein bisschen unbeholfen übersetzt worden ist, wo ich auch dachte, das ist wahrscheinlich im Original dann wesentlich lustiger als jetzt gerade, was wir lesen.
Ja.
Da hast du recht. Ja.
Und dann aber auch leider eher negativ. Ich finde, unsere Hauptfigur, der hat das stellenweise wahnsinnig hölzern gespielt, was mir in den Teilen davor nie so vorkam.
Ja, so ein bisschen zu routiniert.
Genau, also es wirkt halt ein bisschen lustlos und manche Dialogzeilen sind dann halt wirklich so cheesy, dass ich mir denke, also wenn du dir da ein bisschen Mühe gegeben hättest, dann hättest du entweder was anderes gesagt oder es halt besser gespielt, aber es wirkt halt ein bisschen lustlos an manchen Stellen.
Lustloses Wesen.
Aber die Action, die schlägt schon wieder entsprechend ein.
Also die Action ist nach wie vor geil, ja, die geht ab.
Alter, vor allem, also er ist ja schon so ein bisschen der koreanische Bud Spencer, ne? Weil der halt so mit der offenen Handfläche zum Teil diese Schellen verteilt.
Ja.
Wo er dann halt die Leute einfach, weil er die ja immer so gegen den Kopf schlägt und die dann halt irgendwie immer über den Tresen geschossen werden oder halt einfach sich so in, weißt du, um die eigene Achse drehen.
Ja, der Move schon, aber so im Nahkampf und was, ey, das Tempo angeht und so weiter, ist Box-Moves, alles anders.
Bud Spencer, ja, ja, natürlich, eben.
Das ist
weil,
eine andere Dynamik.
Eben, weil er steckt ja auch, er versucht ja auch nichts einzustecken, ne, und duckt sich dann weg und so weiter, Alter. Und der geilste Move, als der eine Typ von vorne auf ihn ankommt und er nur so eine Vierteldrehung macht und den dann so von unten einfach mit dem Kinnhaken ausnockt, Alter. So geil, weil der Typ schlägt quasi in die Luft und er so unter seinem Arm durch, einmal fett gegens Kinn, aber in, ja, in so einer smoothen, schnellen Bewegung, Alter. Wo ich denkst, also ey, wie schnell ist der Typ?
Ja, das ist
schon krass, wie er mit seinem Oberkörper, mit der Masse abgeht. Und das inszenieren sie natürlich auch clever, ne? Weil du halt voll oft auch diese Shots hast, wo wir sehr nah hinter ihm sind und er hat halt einfach diesen übelst breiten Rücken und
ja,
du klar, siehst halt,
du siehst
also, gefühlt füllt er 3/4 des Screens aus. Mhm. Das ist schon ziemlich cool gemacht.
Ja, ja, das ist richtig.
Also eben, so aus europäischer Sicht könnte man das wahrscheinlich alles sehr viel knackiger schneiden, das Ganze, ne? Dann wird halt ein bisschen was rausfallen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil es ist halt
weniger
nicht nur
Leerlauf
Action.
Und so. Hätte man 90 Minuten rausgemacht, dann wäre es knackiger gewesen.
Ja.
Weil, ey, du hast die Zutaten da, du hast einen guten Antagonisten, du hast die Story ist auch okay, auch wenn ich finde, so ein bisschen sind die alle Fremdkörper, weil die sich auch null auskennen in dieser Cyberwelt. Warum jetzt die da ausgerechnet hinschicken, nicht irgendeine Spezialeinheit, die auch
da bescheid. Naja, da kommen ja dann zwei Spezialfuzzis so,
logisch,
die aber auch eher wie Staffage wirken.
Ja, irgendwie schon so.
Ja, und vielleicht
also
ist da halt auch...
dann irgendwelche Casinos, wo ich denke, ja, okay, Alter, das sieht jetzt nicht so professionell aus, was die machen, ey.
Und ich glaube, es soll halt auch eine Portion Witz drin sein, dass sich eben unsere Hauptfigur, der Kommissar, null auskennt mit dem ganzen Cybergedöns und irgendwelchen Kryptowährungen und so.
Und auch nicht, dass sein, auch nicht, was eine Cloud ist und dass man sein Telefon praktisch, und dass man die Daten auf ein neues Telefon übertragen kann. Das ist aus allen Wolken gefallen.
Ja,
ich weiß
ja
nicht, wie das geht.
Ebenso. Ich glaube, da soll
ja
halt
dann
noch
auch
ein
Crowd
Witz
genannt, so, da wo ich auch dachte, okay, der wortet es vielleicht anders als jetzt die Übersetzung.
Ja, es könnte auch der Klischee-Akzent sein, Alter.
Vielleicht, ja. Die Crowd kommt und macht dein Telefon dann wieder voll.
Hans, glaub, Hans, you're breaking my balls. Ja.
Grüße an Isa.
Ja, The Roundup Punishment, also eben für mich so ein bisschen up and down, aber eben die Action hat eine Menge rausgerissen.
Die hat ein bisschen was rausgerissen, aber war diesmal leider Richtung down, weil ich habe jetzt mal geguckt, die letzten beiden Teile, die haben bei dir tatsächlich auch gut abgeschnitten, Alter, weil ich habe es dann falsch in Erinnerung gehabt, weil The Roundup selbst hat eine 7 bekommen von dir, der letzte No Way Out hat wieder eine 8 von dir bekommen.
Mhm.
Und ich war bei beiden Teilen bei einer 8, also das war schon... War schon geiles Action-Kino. Ich weiß noch, dass bei der Roundup war Dennis dabei, der hat ihm 5 gegeben. Ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwas auszusetzen hatte, aber ich weiß nicht mehr was. Es war irgendein Charakterding, was ihm da nicht an den Figuren gepasst hat.
Mhm.
Aber gut, ist Dennis. Ist ihm vielleicht zu viel Hochglanz hier für diese Action. Der hätte da lieber...
Meinst du? Aber hey, es spielt doch auf den Philippinen auch zum Teil.
Ja gut, klar. Das muss er ja dann, wieder feiern. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ob er die Teile gesehen hat, aber jetzt abgesehen von Dennis, falls ihr den kennt, The Roundup Punishment, auch gerne euer Feedback in die Kommentare und uns mal Bescheid sagen, wie ihr den fandet.
Ja, und finanziell gesehen, zweiterfolgreichster Film in Korea 2024.
Mhm. Schon insgesamt eine geile koreanische
Film. Insgesamt der 8 erfolgreichste koreanische Film.
Überhaupt?
Ja.
Wow.
Weil der hat über 80 Millionen eingespielt und...
Krasser Scheiß.
Das ist also schon ganz gut, ja. Ja, die Reihe ist erfolgreich, also deswegen, die machen da ja auch weiter.
Hm.
Aber ja, vielleicht müssten sie sich schon, also das mit den Messern in dem Ausmaß, das war für mich schon ein bisschen eine Neuerung, dass jetzt halt von den Antagonisten alle die ganze Zeit irgendwie mit Messern am Rumschnitzen sind.
Ja, die haben auch einen guten Output, oder? Ich meine, wie lange gibt es die Reihe jetzt? Seit 6, 7 Jahren oder
ja,
so?
Ja, eben.
Jetzt
die
ist der 6.
schnell,
Teil in Arbeit, also die boxen da schon eine Menge Filme raus,
ja. Nee, der 5. ist in Arbeit, wenn das hier der 4.
ist. Der 5. ist in Arbeit, ja. Gut. 5 Filme in, weiß nicht, 7, 8 Jahren.
Ja, ja.
Das ist schon ordentlich.
Ja, die sind flott.
Krasser Scheiß. Na gut, aber bin jetzt nicht so abgetan, dass ich mir den 5. jetzt nicht angucken würde. Insofern.
Nee, ich auch nicht.
Ist schon cool. Okay.
Ja. So, geht eine Stunde 49, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Jetzt Punkte, oder wie?
Ja, wir können auch erwähnen, dass der ab 16 freigegeben ist. Also es der ist schon hart an manchen Stellen, aber ist jetzt nicht so I saw the devil, Brutalität erreicht er jetzt nicht. Aber der geht schon zur Sache. Ich würde es mal so ausdrücken.
Mhm.
Ja, genau, dann können wir die Punkte nennen.
Okay, 6,6 auf IMDb, kein Metascore. Letterbox 3,3.
Mhm.
Das passt ja ganz gut. Und ich bin mal 7,5.
7,5.
Mhm.
Dann bist du diesmal versöhnlich unterwegs als ich. Ich konnte mir nur eine 6,5 irgendwie abbringen. Insofern, ich habe mit der 7 noch geliebäugelt, aber fand es dann irgendwie insgesamt, weil ich dann...
Echt, Alter? Wow.
Ja, ich war dann doch irgendwie verhalten am Ende und ernüchtert leider, dass der ein bisschen schwächer war als der Rest. Und das hat deswegen wird er von mir bestraft mit 6,5.
Boah, also ich finde allein schon die beiden Hauptfiguren reißen am Meer raus.
6, ja, die waren meine Highlights.
Bitter, ey.
Die waren meine Highlights, aber sind dann doch, also man kann die machen, aber 6,5 mehr kann ich dem nicht geben. Ja.
Schade.
Ja, 7,5 ist ja dann tatsächlich in einer ähnlichen Area als die anderen.
Bei dir? Ja, cool. Eben. Der punktet halt mit ein paar anderen Sachen, aber die ist schon sehr konstant. Die Reihe bei mir.
Sei dir gegönnt. Ich hoffe, der nächste Teil punktet wieder ein bisschen mehr bei mir. Man kann ihn immer noch gut machen, aber schon wirklich, also verglichen mit den ersten drei Teilen, habe ich hier schon leichten Abfall.
Okay.
Gucken wir, ob man noch die Kurve kriegt. Ja.
Na gut.
Machen wir weiter.
Ja, möchtest du?
Kann ich gerne machen. Ich habe nämlich noch einen großen Film heute im Gepäck.
Ach.
Dann kann ich mal damit loslegen, weil aus meiner 10 Erziehung sind ja auch ein, zwei sehr bekannte Filme bei gewesen. Und einer davon ist 1992 entstanden und ist für Kürschert. Den hat er im November 24 reingeworfen, also knapp ein Jahr später kommt jetzt die Rezension von Der Duft der Frauen. Scent of a Woman, bisschen komisch übersetzt, weil, also nee, nicht bisschen komisch übersetzt, sondern tatsächlich ist das Original ein bisschen irreführend, weil das Plural, was Frau und Frauen angeht, trifft tatsächlich die Handlung ein bisschen mehr, trifft mehr den Nagel auf den Kopf, als jetzt das Ganze nur auf eine Frau runterzubrechen, wie im Originaltitel. Aber da komme ich noch zu. Und dieser Film ist von Regisseur Martin Brest. Vielleicht auf den ersten Blick niemand, wo es klingeln müsste, aber das ist der Regisseur von Midnight Run. Und das ist der Regisseur von Beverly Hills Cop.
Ach was.
Ja, und das ist auch der Regisseur von einem Film, den wir nicht so geil finden, nämlich Rendezvous mit Joe Black, ist auch von ihm.
Ja.
Also auf jeden Fall hat er Filme gemacht, die man kennt.
Ah, ist durchwachsen, ey. Also weil Beverly Hills Cop und Duft der Frauen, das für mich ist schon eine andere Schiene.
Ja, Midnight Run liebe ich auch, aber es ist definitiv eine andere Schiene. Ist schon, hat eine durchwachsene Filmografie. Mhm. Zu den Drehbuchautoren. Die Originalvorlage aus Italien stammt von Giovanni Arpino und das Drehbuch adaptiert hat Bo Goldman, der auch dreifach Oscar nominiert. Zwei hat er gewonnen. Einen davon fürs Drehbuch von Einer flog übers Kuckucksnest. Also das ist auch nicht gerade auch so ein Credit in seiner Filmografie, der sich sehen lassen kann.
Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Das ist schon eine ganze Weile her. Ich guck mal, ob ich bei Letterboxd vielleicht den noch gelockt habe, wann ich den gesehen habe.
Das müsste ich tatsächlich recht gut rekonstruieren können, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, weil ich weiß noch, ich habe mir für einen Workshop, den ich mal gemacht habe, also wo ich teilgenommen habe, da habe ich einen Monolog aus dem Film vorbereitet.
Ah, dann kannst du es ja runterbrechen. Also
das Ding im Flugzeug, wo er Frauenkörper mit einem Klavier vergleicht.
Ach okay, das Ding hast du.
Mhm.
Hast du auswendig gelernt, ja?
Ja.
Okay. Nee, ich habe hier kein Datum drin, also kann ich nicht mal sagen, wie lange das her ist, aber wenn hier kein Datum drin ist, dann muss es über 20 Jahre her sein, dass ich den gesehen habe. Also.
Ja, ja, und dadurch war es für mich halt irgendwas um 2006 müsste das gewesen sein.
Ja, siehst du, bist du wahrscheinlich nicht so, was vielleicht 3-4 Jahre so, nachdem ich ihn letztes Mal gesehen habe, also in dem, irgendwo Anfang der 2000er würde ich mich auch eingliedern, was die letzte Sichtung angeht.
Mhm.
Ja, und ist das ein Film, den du immer mochtest?
Mhm.
Schon.
Okay. Ja, es ist halt Al Pacino, ne?
Es ist Al Pacino, ja, mit einer ziemlich prägnanten Rolle aus seiner Filmografie, kann man nicht anders sagen.
Na, eben.
Huha! Ja, also, wir sind in New Hampshire an der renommierten Baird School, so heißt die. Das ist ein Boys College, also nur Jungs, sehr konservativ und streng. Alle tragen diese Uniformen, wie so ähnlich wie bei Club der Toten Dichter, so kann man sich das vielleicht vorstellen, so ein altes Gebäude, wo halt die Jugendlichen alle in einer selben Uniform rumrennen. Und Die Schüler mögen den strengen Dekan nicht besonders. Das können wir, glaube ich, erzählen. Weil auf diese Schule geht auch Charlie Sims. Das ist ein gutmütiger, ruhiger Typ, der nicht durch reiche Eltern einen Platz dort gekriegt hat, sondern durch ein Stipendium. Und das wird dann einfach noch etabliert, dass seine Kumpels, die so ein bisschen versnobbt sind und die so ein bisschen, weißt du, so Vetternwirtschaft da einen Platz an der Uni gekriegt haben, so eine richtigen Juppies, dass die halt irgendwie so eine Skireise in die Schweiz übrigens planen und sagen dann zu ihm so, hey, wir können ja auch 10% irgendwie Rabatt verschaffen und so, komm mal mit und schließ dich mal an. Und er sagt so, ja, Jungs, sorry, aber ich fürchte, das sprengt mein Budget. Und er ist so ein bisschen der Außenseiter, auch wenn die ihn versuchen zu involvieren, aber mehr so oberflächlich, um sich dann über ihn lustig zu machen, weil er dann eh, weil das eh nicht zahlen kann, weißt du. Also so von oben herab. Und da wird schon mal etabliert, dass er so mit seinen Mitschülern vom Status halt nicht wirklich mithalten kann. Und dann wird er unfreiwillig Zeuge, wie seine vermeintlichen Kumpels nachts einen Streich vorbereiten, der auf Kosten des Direktors geht am nächsten Tag, beziehungsweise seines Sportwagens, können wir schon mal erwähnen an der Stelle. Und der Dean findet sein verunstaltetes Auto und die Farbattacke auf ihn selbst auch nicht so lustig und droht halt mit Konsequenzen. Aber erst stehen die Thanksgiving-Ferien an und der schickt die Schüler dann erstmal in die Ferien und danach soll es ein sogenanntes Tribunal oder fast schon eine Gerichtsverhandlung geben oder wo dann darüber diskutiert wird, welche Konsequenzen das für diese Farbattacke auf sein Auto und auf den Direktor geben wird. Weil es ist natürlich ein traditionsreiches College und es geht um Ehre und um Anstand und um Ruhm und das passt natürlich überhaupt nicht ins Bild. Jetzt zurück zu Charlie, der will seine Eltern in Oregon besuchen und braucht dafür Cash. Also nimmt er einen vermeintlich leichten Job an, auf eine Annonce hin, der soll nämlich auf einen blinden Kriegsveteran ein Wochenende aufpassen. Der heißt Frank, der Kriegsveteran, und seine Nichte, die Charlie hat engagiert, sagt halt, ist ein easy Job, so, weißt du, es hat ein Wochenende, du kannst hier chillen, ist ein erwachsener Mann, also sollst einfach nur mal kurz nach ihm sehen, falls irgendwas ist und so, und verdienst halt irgendwie deine $300, also leichtes Geld. Die fährt dann weg irgendwie mit ihrem Mann und ihrer Tochter und überlässt dann praktisch Frank in Charlies Hände. Oder umgekehrt, ich würde es mal so formulieren, Charlie in Franks Hände, das wird sich dann im Laufe des Films rausstellen. Und Frank wiederum, der eben nicht Sir genannt wird, wie er schon am Anfang etabliert, sondern nur Colonel oder von ihm aus auch Frank, hat aber eigene Pläne, die nicht im Haus hängen beinhalten, sondern der plant einen Trip nach New York. Das kann man erzählen. Und Charlie wird dann so ein bisschen mitgezogen, weil das heißt ja, ich habe für dich auch ein Flugticket gebucht, du musst auf mich aufpassen, also bleibt nichts anderes übrig, komm mit so. Und dann hast du den Rückflug, insofern alles easy. Und er lässt sich dann so ein bisschen breitschlagen und fliegt dann mit dem Colonel in New York. Dann kommt diese Szene im Flugzeug zum Beispiel, die du erwähnt hast. Und auf den ersten Blick mag es sich tatsächlich komisch anhören, dass der Regisseur von Midnight Run Der Duft der Frauen inszeniert hat. Aber da ich Midnight Run extrem oft gesehen habe, muss ich echt zugeben, dass ich hier so ein paar Parallelen gesehen habe. Ja, auf jeden Fall.
Ja, geil.
Weil erstens hast du ein Roadtrip-Szenario. Ja, wo du so ein bisschen, wo so zwei Figuren durchs ganze Land cruisen. Dann hast du ein ungleiches Paar, die eigentlich nur so wegen äußeren Umständen irgendwie zusammenreisen müssen. Ja. So ähnlich wie Steve Martin und John Candy. Mhm. Und du hast in beiden Filmen, glaube ich, auch ein Family Dinner, wo es dann darum geht, dass der eine seine Familie besuchen will und der andere dann irgendwie mit in diese Familie mitgezogen wird. Und das Dinner dann auch meistens ein bisschen eskaliert. Das war bei Charles Grodin, glaube ich, auch so, als er mit Robert De Niro unterwegs war beim Midnight Run. Insofern sind da so ein paar Parallelen, wo ich dachte, auf den ersten Blick sieht man Der Duft der Frauen und Midnight Run nicht identisch.
Ja, aber okay, aber das ist jetzt nur inhaltlich, ne? Also so bildsprachlich oder inszenatorisch hast du da aber keine Parallelen.
Nee, nicht unbedingt bildsprachlich und inszenatorisch. Da ist Sand of a Woman schon eher ein Oscar-Film oder ein anspruchsvollerer Kinofilm als Midnight Run, ohne Frage. Mhm. Aber inhaltlich und so von der Story ist der jetzt gar nicht mal so weit entfernt.
Okay. Aber der Regisseur hat das hier nicht geschrieben, ne?
Nee, den Drehbuchautor habe ich erwähnt. Das ist der andere, der auch Einer flog übers Kokosnest geschrieben hat. Also. Mhm. Beide schon große Filme in ihrer Vita.
Ja.
Jetzt ist das, glaube ich, was diesen Film angeht, ein absoluter Glücksfall, dass, beim ersten weiß ich nicht, weil der hätte es auch gut gemacht, aber die erste Wahl war Jack Nicholson. Der hat abgesagt.
Für Colonel Slade.
Ja, ja. Für Frank, genau. Und
der hieß Frank Slade, ne?
Frank Slade, ganz genau, ja.
Das war auch wieder so nämlich so ein Rollenname, wo man, glaube ich, den Film sofort weiß, wenn man den Rollennamen hört.
Ja, ja, der ist schon prägnant auf jeden Fall. Ja. So, Pacino wurde dann zwar relativ früh gefragt, aber der hatte nicht wirklich Bock auf die Rolle und hat dann erstmal abgelehnt. Und dann kamen auch so Leute ins Gespräch wie Stallone, Dustin Hoffman, Harrison Ford, so für die Rolle, die dann im Gespräch waren.
Alter, wie kannst du denn, also, ne, Stallone wissen wir, aber wie kannst du den anfragen für die Figur, ey? Weil das ist ja schon eine anspruchsvolle Rolle.
Laut seiner Aussage war er sogar vor Pacino noch im Boot und so weiter und hat dann selber irgendwie abgelehnt oder so, hat er mal im Interview gesagt, aber da glaube ich nicht so richtig dran. Aha. Aber tatsächlich war Stallone unter den Kandidaten, die ihn spielen sollten.
Abgefahren. Weil Dustin Hoffman, klar, ne?
Mhm, definitiv. Aber Jahre später dankte Al Pacino seinem Agenten für den Oscar, weil der hat ihn tatsächlich so lange belatscht, die Rolle anzunehmen, bis er es dann letztendlich auch gemacht hat. Weil
das war der erste Oscar für Pacino.
Das war der erste und einzige Oscar bis heute.
Ach stimmt.
Er hat ja nie wieder einen Oscar, also er war schon ein paar
Mal nominiert. Das ist halt so absurd, weil wenn du überlegst von das muss man wahrscheinlich Oscars 73 gewesen sein, bis dann 76 oder 77 war der ja durchgehend nominiert.
Ja, Dr. Afternoon und Gerechtigkeit für alle und so und immer
das
wieder.
War Gerechtigkeit für alle war später, meine ich, aber da war,
das war auch eine
Serpico, Dr. Afternoon und Godfather und so, das war doch alles immer in darauf folgenden Jahren. Und die kriegt er alle nicht, Alter. Und dann muss er bis in die 90er warten, bis er dann hierfür einen Oscar kriegt. Das ist schon absurd.
Was richtig abgefahren ist, ist, dass er im selben Jahr ja sogar für den Nebendarsteller Oscar nominiert war, für Glengarry Glenn Ross.
Also das war auch in dem Jahr.
Das war im selben Jahr. Das heißt, er war zweimal für den Schauspiel-Oscar im gleichen Jahr nominiert. Und einen hat er bekommen dann letztendlich, nämlich für den hier.
Ja, das ist schon er
hat seinem Agenten gedankt, weil er meinte so, den einzigen Oscar, den er jemals kassiert hat, den hat er auf jeden Fall ihm zu verdanken, weil er es nicht machen wollte. Und der hat ihn überredet, ja. Und es wurde eine von Pacinos Paraderollen. Ich meine, das weiß jeder, dieser verbitterte, grantige, aber manchmal auch Lebemann, Colonel Frank, der dann durchbricht. Diese Unarten, das Impulsive, die Ferrari-Fahrt, diese legendäre und natürlich besonders die Liebe zu Frauen. Eine der legendärsten Tanzszenen der Filmgeschichte, also die Tango-Szene. Und er riecht halt Frauen so, weißt du, er sieht halt nichts, aber er riecht irgendwie, wenn eine Frau in der Gegend ist und ist halt dann auf einmal, ist er so auf Schnips super charmant und komplett anderer Typ als dieser hitzköpfige, wütende Typ, den er halt irgendwie bei Charlie jedes Mal ist. Und kennt auch jedes Parfum auch bei Namen und kennt die Geschichte dieses Parfums und ist dann sofort irgendwie, und die Frauen sind sofort beeindruckt, wenn er dann sagt so, ja, das ist ja dieses Parfum, das heißt übersetzt das und das und die Geschichte geht bis ins 18. Jahrhundert, bla bla bla. Und schon hat er sie eingewickelt und ist mega charmant in dem, was er macht.
Naja, stimmt, das ist mir noch hängen geblieben, dass er halt dieser verbitterte Typ ist, der nie wirklich drüber hinweggekommen ist, dass er blind ist, ne? Weil der war ja früher nicht blind.
Ja, ja, richtig. Das ist durch eine Kriegsverletzung entstanden, die er auch selbst irgendwie zu verantworten hat. Das heißt, das ist durch eine Dummheit.
Ja.
Und,
aber eben, er hat das halt nie wirklich akzeptiert. Nee. Ne? Also deswegen dieses Verhärmte kommt schon darüber, dass er halt dann nie drauf klargekommen ist.
Ja, das bricht auch an einer Stelle aus, weil er bringt ja den ruhigen und besonnenen Charlie immer wieder in unmögliche Situationen mit seinem Huha und so. Und tief in seinem Inneren ist er aber komplett zerrissen, wie du gerade sagst. Und plant halt in New York seinen Exit. Das würde ich hier auch noch erwähnen wollen. Und dann rastet er auch aus an der Stelle und sagt dieses, was du meintest gerade so, what life? I got no life, sagt er so. I'm in the dark here, weißt du? Und hat dann immer so eine Betonung in seiner Aussprache und so und kommt selber auch nicht klar mit seinem Leben und sagt halt so, der hat nichts mehr zu suchen, weil er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, weißt du? Und will es halt einmal nochmal knallen lassen, aber in Wirklichkeit plant er halt irgendwie seinen großen Exit in einem New Yorker Hotelzimmer.
Okay.
Das ist die Story von Der Duft der Frauen. Das ist immer noch ein starker Film. Und jetzt hat man in Nebenrollen Leute wie James Rabhorn, ja, den man schon in 1000 Filmen gesehen hat. Du hast Gabriel Anwar in dieser berühmten Tango-Szene, auch legendär. Du hast Philip Seymour Hoffman, der spielt diesen versnobten College-Kumpel von ihm, der dann auch irgendwie vor Gericht landet, der eigentlich diesen ganzen Streich, diesen Prank da geplant hat.
Boah, okay.
Das ist seine Durchbruchsrolle. Er meinte, das ist auf jeden Fall die Wende gewesen, weil PTA hat ihn für Boogie Nights in diesem Film gesehen und hat gesagt,
okay,
der will den blonden Typen aus Scent of a Woman für Boogie Nights haben.
Und naja, wobei da liegen noch ein paar Jahre dazwischen, ne? Zwischen Scent of a Woman und Boogie Nights.
Ging ein paar Jahre ins Land, aber das war der erste, also das war so der Anstoß, das war seine erste große Rolle.
Geil. Das hatte ich natürlich null auf dem Zettel, dass der dabei ist.
Das wusste ich natürlich auch nicht mehr. War eine angenehme Überraschung, den gleich am Anfang des Films zu sehen. Da haben wir noch Bradley Whitford, wir haben June Squibb, wir haben Francis Conroy in einer kleinen Rolle.
Ach.
Aber ein kleines Problem für mich,
na, jetzt bin ich mal gespannt,
ist, dass Charlie nach Castings mit Matt Damon, mit Leonardo DiCaprio, mit Brendan Fraser, den ich mir auch vorstellen kann,
ey, dann sind die bei ihm gelandet. Okay. Sind
die ausgerechnet, Alter, den für mich mega blassesten und charismatischsten Schauspieler der 90er Jahre gelandet, nämlich Chris O'Donnell.
Ja, der hat leider viele Filme verschlechtert. Das ist schon, weil er war als Robin ja auch irgendwie maßlos fehlbesetzt.
Ja. Da war er fehlbesetzt. Ich habe ihn in den drei Musketieren gesehen, weißt du, wo so Kiefer Sutherland und hier Oliver Platt und wer da alles mitgespielt hat, spielen ihn einfach alle in die Wand, weißt du, weil er einfach das Charisma von einem Geodreieck hat. So.
Also das Ding ist, ich finde, es ist noch nicht mal, glaube ich, sein Charisma. Ich weiß es nicht, weil er ist ja schon eigentlich jetzt erstmal auf dem Papier ein attraktiver Typ.
Ja.
Ich weiß nicht, was da los ist, weil er ist halt einfach kein guter Schauspieler.
Er ist einfach blass. Also das, was man immer sagt, so, dass jemand blass war in der Rolle, der ist halt blass in jeder Rolle. Das ist leider, muss ich das so runterbrechen. Und jetzt, wie krass ist bitte das schauspielerische Gefälle dieser beiden Hauptdarsteller?
Ja, eben.
Das ist ja übermächtig. Ja. Du hast Pacino und Chris O'Donnell.
Aber Alter, wie geht's dir damit jetzt in dem Film? Weil das muss doch den Film irgendwie auch schlechter machen.
Ich akzeptiere das, weil das Schauspiel von Pacino natürlich so übermächtig ist, dass mich das gut durch den Film bringt. Aber ich hätte natürlich lieber einen fähigen Gegenpol gehabt zu ihm. Also Chris O'Donnell ist natürlich schon ein Schwachpunkt, was das Casting in diesem Film angeht.
Mhm.
Ja.
Naja, spannend, ne?
Ja, ist spannend.
Dass die bei dem gelandet
sind. Das ist schon wirklich komisch, weil ich meine, wenn du seine Filmografie sonst beobachtest, der hat diesen Mariah Carey Film gedreht und so, da war Chris O'Donnell ein Hauptroller. Der hat jetzt nichts Überdolles und am Ende ist er bei so einem Navy CSI irgendwie Ableger gelandet.
Der ist seit Jahren, ne? Ja, ja.
Da ist er irgendwie im Haupt. Ich glaube, das war sogar das mit LL Cool J oder das Ding.
Das kann gut sein, ja.
Wo er die zweite Hauptrolle
ist. Ja, also da ist halt wahrscheinlich zweckdienlich, ne? Aber das, ich bin da voll bei dir, Alter. Es gibt keinen Film, wo ich mir denke, geil,
der wird auch
da hat er richtig gut funktioniert, endlich mal richtig besetzt und so. Nee, ist immer so, dass man sich denkt, Mann, ey, hätten die da nicht besseren für finden können.
Ja, und dann siehst du, wer da vorgesprochen hat. Und natürlich kann ich mir Matt Damon in dieser, das war ja die Zeit von Good Will Hunting und so, natürlich kann man sich den vorstellen, der wäre super gewesen. Und der hat auch so einen ähnlichen Look so, weißt du, sieht auch unscheinbar aus so in seinen jungen Jahren. Und
naja, wir werden nie wissen, ob das dann in der gleichen Form funktioniert hätte.
Klar, ne?
Weil
das
ist natürlich schon auch, Pacino kann natürlich nochmal eine Ecke mehr glänzen. Aber ich bin ja immer der Meinung, gerade wenn du halt so viel Szenen zu zweit hast, das ist halt ein Geben und Nehmen. Und deswegen wäre es spannend zu wissen, ob das eben in der gleichen Form funktioniert hätte, wenn du nicht dieses Gefälle hast.
Das wäre interessant gewesen, das zu erfahren, richtig, ja. Aber wie du sagst, wir werden es nie erfahren. Und am Ende hat Pacino seinen einzigen Oscar kassiert und hat Denzel Washington für Malcolm X ausgestochen und Clint Eastwood für Erbarmungslos und so eine Geschichte. Also das war schon eine krasse Konkurrenz. Und
ich weiß jetzt auch nicht so rückblickend, also du hast ihn ja jetzt gerade gesehen, kannst das wahrscheinlich besser beurteilen, aber ich finde halt so eben gemessen an, haben wir vorhin gesagt, Serpico, Doctor, Afternoon, Godfather und so weiter, dann dafür den Oscar zu kriegen, ist halt so ein bisschen...
Aber schon wirklich geil gespielt, Alter.
Ja, spielt er sensationell. Vor allem das Blinde ist ja tricky, weil wir sehen ja super oft seine Augen. Ne? Es ist ja nicht so, als würde er hier so Ray Charles-mäßig die ganze Zeit mit der Brille rumlaufen.
Nee, ja, wir sehen seine Augen.
Sondern wir sehen seine Augen und das ist halt wirklich schwierig, blind zu spielen, wenn du siehst, weil das mit dem Fokus, du musst halt tierisch drauf achten, was fokussierst du jetzt mit deinen Augen? Im Idealfall halt nichts.
Und richtig, da sagst du was, ja. Weil genau das war sein Ansatz. Natürlich ganz der Method Actor. Ist er natürlich auch, als die Kameras aus waren am Set, immer mit seinem Blindstock rumgelaufen, hat er niemanden angeguckt, wenn er mit dem geredet hat und hat halt während des kompletten Drehs und in den Szenen, hat er seinen Augen nicht erlaubt, scharf zu gucken. Und hat halt immer alles hat seine Augen immer so rausfokussiert, dass praktisch alles unscharf ist, was natürlich dafür gesorgt hat, dass er übelste Augenprobleme gehabt hat, nachdem der Dreh vorbei war, wenn du das natürlich dauerhaft machst.
Vor allem kriegst du Kopfschmerzen andauernd. Ja.
Ja, und dann musst du erstmal lernen, wieder irgendwie scharf zu gucken. Das hat eine ganze Weile gedauert, weil er hat die ganze Zeit mit Absicht physisch halt darauf geachtet, dass er die ganze Zeit alles auf unscharf stellt.
Super krass.
Und deswegen hat er das auch wirklich glaubwürdig gespielt. Und es gibt einen Moment, wo er über so eine Mülltonne fällt und so hin und her, das war halt alles improvisiert. So. Es stand halt so nicht im Drehbuch und so. Und das hat Pacino doing Pacino things, ja.
Ja, eben, der ist schon richtig gut, Mann.
Ja. Das ist auch der einzige Oscar, den er gekriegt hat, also weil die anderen drei Oscar-Nominierungen, bester Film, beste Regie und best adaptiertes Drehbuch, die gingen leer aus.
Ach, okay.
Erwähnen würde ich noch den Score von Thomas Newman, sehr klassisch, hat so einen 90er-Score, wie du auch wahrscheinlich so Good Will Hunting und Club der Toten Dichter kannst du in eine ähnliche Riege packen, also schon klassisch emotional. Und hat ein Budget von 31 Millionen gehabt und im Zuge der Oscar-Verleihung und dem Hype 134 Millionen eingespielt.
Alter, so teuer war der?
Huha! 134.
Ja, der 31 Millionen hat er gekostet.
31 Millionen hat er gekostet, ja.
Digga.
Ja gut, spielt in mehreren Bundesstaaten, ja. Die Hotelszene, die Ferrari-Szene ist wahrscheinlich auch teuer gewesen.
Ja, aber, aber so einen Film würden die halt heute für ein Drittel drehen.
Ja, kann schon sein. Aber er ist schon auffällig, hat viele Statisten, weißt du, du hast diese Rede von ihm in diesem in New York in dem Hotel, du hast die Tango-Szene, weißt du, wo du auch viele Leute zu sitzen hast. Also ich glaube schon, der wirkt schon recht groß. Und ist immer noch ein geiler Film. Also wahrscheinlich ein bisschen zu lang mit den 2,5 Stunden, das macht ihn nicht so perfekt.
2,5 Stunden?
Der hat schon gut Laufzeit, definitiv.
Okay, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Und es hat auch nicht alles von diesen 2 Stunden 36 gebraucht, also das ist jetzt auch nicht so einer von denen, wo du sagst so, ja, wie bei There Will Be Blood, dass du sagst so, ja, ey, Alter, der geht 5 Stunden und trotzdem ist da kein Fett dran. Hier ist es schon so, dass du sagst, man kann ihn auch ein bisschen straffen, so auf auf 120 Minuten. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht tragisch gewesen, wenn man die eine oder andere Szene wegschneiden kann. Aber ansonsten ist natürlich nach wie vor ein richtig geiler Film und was ein Schauspielkino von Pacino und von einigen Kollegen hier an seiner Seite. Kein Schauspielkino von Chris O'Donnell, aber zumindest von seinem Counterpart, der hat hier für mich natürlich wieder gepunktet. Das ist ein ganz großer Alter. Ja.
Ja, muss ich auch mal wieder gucken.
Ja, und ich weiß ja, dass Kirschert Fan ist von Denzel Washington und der ist Fan von Russell Crowe und so, aber ich weiß, dass Al Pacino bei ihm auch definitiv hoch in der Gunst ist. Der hat mir mal seine Lieblingsschauspieler aufgezählt und der ist da definitiv auch dabei, aber gut. Ich kenne, glaube ich, auch keinen, der irgendwie Filme mag, der sagt, Pacino ist ein Nichtskönner oder so.
Nee.
Den habe ich noch nicht erlebt.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja.
Das wäre auch echt krass.
Komisch. Definitiv. Und das ist Scent of a Woman alias Der Duft der Frauen. War schön, immer gesehen zu haben. Toller 90er Film. Wahrscheinlich so, wenn du so eine 90er Montage machen würdest aus den besten Szenen im Film, wäre natürlich hier irgendwann Colonel Frank würde auftauchen in dieser Tanzszene oder in einem anderen Moment oder in den Ferrari oder sonst was. Also ja. Da sind schon einige Szenen aus dem Film, die man in so ein Best-of durchaus reinpacken kann. Insofern legendärer Film. Schön, immer wieder gesichtet zu haben und ich mag den sehr.
Cool.
Ich habe jetzt nicht recherchiert, warum dieser Metascore so schwach ist. Da bin ich schon arg zusammengezuckt, weil der hat bei IMDb eine 8,0, aber eine 57, was den Metascore angeht, was ich ein bisschen dünn finde.
Das klingt richtig schlecht, ja.
Ja. Und Letterboxd 3,9. Das ist wieder okay. Und jetzt bist du dran. Grüße an Kirschert. War schön, mal dieses Los hier rausgefischt zu haben.
So, nach meinem desaströsen Start muss ich jetzt ein bisschen was besser machen.
Musst du punkten, ja.
8,5.
Eine 9.
Ach, was.
Huha.
Im Ernst.
Wieder daneben.
Nicht mein Tag. Okay.
Ja, eine 9 ist es noch geworden. Ich habe, wie bei so vielen von diesen großen Filmen, die jeder kennt oder die von jeder schon mal gehört hat, habe ich natürlich überlegt, ob der das Zeug zu 10 hätte. Aber... Da sind dann doch zwei, drei Sachen, die ich auszusetzen habe und das kann dann nicht die 10 sein.
Ey, wenn du bei einem 2,5-Stunden-Film, wo es primär um zwei Figuren geht, sagst, dass eine der Figuren quasi nicht funktioniert.
Ja, ist schwierig.
Da noch bei einer 9 zu landen, Alter, wow.
Ja, siehst du mal, wie viel die andere
Person ja, eben, macht, deswegen ey. Ist es, ich war eher noch so auf dem Weg zur 8, ey. Mann, okay. Alter, 9.
Ja, wow. Der kommt doch in meiner Bubble, ist der nicht so euphorisch unterwegs. Also da sind halt viele so, Schröck gibt ihm halt 3 Sterne und so, weißt du. Und 3,5, so ein paar Leute, also das ist jetzt nicht die übermäßigen.
Keine großen Pacino-Fans auf
Punktevergaben. Hier Nils bei 2 Sternen sogar.
Alter, was? Okay.
Unser Jan 3,5, also ist alles so okay, weißt du, also. Finde ich krass, weil in meiner Erinnerung dachte ich so, das ist einer von den ganz großen Filmen der 90er, aber sehen manche dann doch anders.
Tja.
Ja. Also, Duft der Frauen, fertig für Kirschert. Danke dafür.
Okay.
Und dann übergebe ich an dich.
Okay. Dann bringe ich jetzt einen recht aktuellen Film. Mhm. Gleichzeitig ein sehr kleiner Film. Und auch mit einem überschaubaren Cast. Im Grunde spielen hier auch nur 2 Leute mit, die wir namentlich oder vom Gesicht her schon mal gesehen haben könnten. Und ich bin da primär drauf gestoßen, weil einer der Produzenten ist Iko Uwais. So, und der hat ja schon ein paar Filme gemacht, wo die Action, ähnlich wie bei Round of Punishment, halt eine sehr große Rolle spielt.
Aber hallo.
Und dann dachte ich, okay, das muss ich mir genauer angucken und habe dann gesehen, dass hier jemand Regie geführt hat, der eigentlich primär als Produzent zum Einsatz kam bisher und als Produzent auch schon eine Menge Sachen gemacht hat, die wir gut fanden, weil er heißt Josh C. Waller und ist der Produzent von Mandy, Color Out of Space, A Girl Walks Home Alone at Night.
Ah, okay.
Alles Filme, die wir recht gut fanden.
Aber im Genre-Kino offensichtlich unterwegs.
Dann hat er diesen 7 Stages to Eternal Bliss auch gemacht.
Ach geil, den habe ich ja gesehen, aufgrund deiner Rezension. Ja.
Ja. Mhm. Und 2015 hat er Camino gemacht. Und also alles Filme, so die wo es auf jeden Fall Leute gibt, die das richtig gut finden. Und deswegen kann ich jetzt schon mal wahrscheinlich vorwegschicken, er ist ein besserer Produzent als Regisseur, weil hier hat er jetzt eben erstmalig auch Regie gemacht. Also nicht erstmalig, aber die Regie-Credits sind sehr überschaubar. Das sind nämlich nur 12. Und eben 2015, Camino ist, glaube ich, noch so der einzige, den man noch kennen könnte. Ansonsten ist es wirklich sehr kleines Zeug und nicht weiter der Rede wert. Hat das hier halt auch geschrieben, alleine. Und als Autor bringt er auch ganze 9 Credits zusammen, ist jetzt auch nicht die Welt. Also die Sachen, die er halt produziert, die sind sehr viel größer und bekannter. So, und jetzt hat er aber eben offenbar Bock gehabt, mit Iko Uwais diesen Film zu machen. Und rausgekommen ist Lone Samurai. Der ist dieses Jahr rausgekommen, geht 1:35, ist damit eigentlich auf dem Papier erstmal recht knackig gehalten. Problem ist, der eigentliche Film geht viel zu spät los. Also du hast erstmal über 30 Minuten Establishment und halt so ein bisschen zeigen, was hier abgeht. Und im Vorfeld kriegen wir noch kurz über eine Texttafel und ein bisschen Off-Text und so eine kleine Montageszene erstmal gezeigt, wie unsere Hauptfigur überhaupt an den Ort gekommen ist, wo sich dann der Großteil des Films abspielt. Und das ist ein wohl recht gewalttätiger und rücksichtsloser Samurai, aber natürlich auch ein total ehrenvoller Typ. Also ganz klassisch ein Samurai. Und am Anfang wird erzählt, dass die eigentlich nur auf so einem riesen Rachefeldzug waren und dann auf Booten gelandet sind, wo sie irgendwie komplette Mannschaft abgemetzelt haben und eben eine Menge vorgeplänkelt, bis er dann irgendwann auf so einer Insel landet. Weil die erleiden dann Schiffbruch und ne, alles geht im Bach runter und er landet dann eben auf so einer Insel und um ihn rum irgendwie halt alle tot, die bisher mit ihm unterwegs waren. Und jetzt ist er erstmal vermeintlich alleine auf dieser Insel.
Lone ist er. Lone.
Der Lone Samurai halt, ja. Mhm. So, weil er jetzt keinen großen Ausweg sieht, möchte er sich ganz dem Stand gemäß das Leben nehmen. Ne, also Seppuku wird hier angesetzt, okay, und er ist schon dabei irgendwie mit dem Messer am Bauch und dann hat er aber so eine Eingebung und die spirituelle Seite von ihm sagt ihm halt, dass er noch nicht ready ist dafür. Also muss er da noch ein paar Sachen aufräumen, weil er ist halt auch hart lediert. Ne? Am Anfang hat er ein ziemlich geschrottetes Bein und so weiter. Und naja, dann verbringt er aber ein paar Tage auf dieser Insel, beziehungsweise auch da sehen wir wieder eine Montage und es kann sein, dass das eher ein paar Wochen oder Monate sind, weiß man nicht so genau, aber er baut sich dann da so ein kleines Haus und so ein paar, so wie so ein Schrein, so was Tempelähnliches. Und irgendwann ist er dann an dem Punkt, wo er sagt, okay, so jetzt habe ich quasi alles erledigt, was ich noch zu erledigen hatte, jetzt kann der Selbstmord ran. Also geht er da wieder, klettert da hoch auf den Berg, wo er sich eben so was, ein Torähnliches gebaut hat, setzt sich dann davor in aller Seelenruhe und möchte sich dann da schön das Leben nehmen und wird dann aber plötzlich von hinten attackiert. Mhm. Wir haben dann schon so im Hintergrund in der Unschärfe gesehen, dass sich da so ein paar Figuren nähern und plötzlich kriegt er dann irgend so eine Schleuder, irgendwas an den Kopf geschleudert und
Tom Hanks ihn attackiert mit seinem Volleyball.
Genau, und kurz Wilson auch wieder drauf geschossen hat.
Okay.
Ja, als er dann wieder zu sich kommt, ist er in so einer Höhle und sieht die Gestalten um ihn rum und dann noch ein paar andere Gefangene, denen irgendwie auch so das ein oder andere Körperteil fehlt. Mhm. Und dann ist recht schnell klar.
Kannibalismus, Fragezeichen?
Ja.
Geht in die Richtung. Okay.
Hier haben wir Kannibalen. Nicht der letzte Film, in dem das heute eine Rolle spielen wird. Mhm. So die Andeutung an Kannibalismus, wobei hier ist es wenig angedeutet, ist recht offensichtlich.
Suddenly the Summer? Fragezeichen.
Ja.
Der ist wahrscheinlich nicht.
Doch, natürlich.
Ach so, jetzt weiß ich. Ach so, doch, natürlich, tatsächlich.
Ja, du meinst die?
Ja, ja, stimmt, ja.
Naja, aber hier ja, eben, wie gesagt, ist wenig subtil, sondern es ist klar, er soll halt der zukünftige Snack sein und jetzt muss er da natürlich irgendwie rauskommen. Und das schafft er dann auch, sich da zu befreien. Und er hatte von dem Schiffbruch am Anfang hat er noch so ein halbes Katana gehabt und irgendwann kriegt er dann auch noch ein ganzes zusammen. Hat das dann auch ganz toll angeschärft und so weiter und so, dass jetzt hat er also wieder zumindest mal anderthalb vollständige Waffen. Ne? Also er hat ein vollständiges Katana und ein halbes, was er angespitzt hat. Und damit geht er jetzt auf einen Rachefeldzug. So, jetzt macht er halt die Kannibalen platt.
Okay.
Ja, und das Ganze geht aber, wie gesagt, viel zu spät los, weil bei einem Film, der 95 Minuten geht, kannst du, finde ich, nicht. Und bei dem halt Action eigentlich ganz oben auf dem Genre steht. Im Genre steht, kannst du nicht erst irgendwie nach über 30 Minuten anfangen, finde ich.
Pacing nicht gut.
Nö, also man muss schon echt warten, bis das Ding dann mal losgeht. Und dann, erst recht gemessen daran, dass hier der für mich große Name Iko Uwais mit drin steht, war ich von der Action schon ziemlich enttäuscht. Weil die wirkt zum einen wahnsinnig gestaged, oft hölzern, Also erstaunlich hölzern dafür, dass wir, also jetzt gerade wenn du mal im direkten Vergleich zu Roundup Punishment, wo ja wirklich krasseste Moves mit den Messern choreografiert sind, ne? Also wie die abgehen.
Das wirkt auch wirklich schmerzhaft alles.
Und super organisch, flüssig alles, ne? Mhm. Und hier siehst du förmlich immer dieses Abstoppen und
ach so, die Choreo,
also die Choreo, ja, siehst du förmlich, das meine ich mit dem Gestagten, mhm, und dann eben aber alles so mit Handbremse auch, ne? Mhm. Und dann kommt noch absurd hinzu, dass dann die eigentlichen Kills meistens im Off stattfinden. Mhm. So, dass du auch, also bis hier mal Blut fließt, musst du auch wirklich bestimmt eine Stunde warten und selbst dann ist es recht spärlich gesät und natürlich endet das dann auch in einer Art Showdown, wo er dann halt gegen den Capo da antritt und es gibt dann auch noch, der Capo hat so eine rechte Hand und das ist die andere einzige Figur aus diesem Universum, die man ansatzweise kennen könnte, weil wird in der Figur Witch genannt, scheint also ein Hexer zu sein und wird von Yayan Ruyan gespielt. Das ist der kleine hagere Kerl aus The Raid.
Der mit dem Bart, oder?
Ja, Mann.
Ja, in der Küche, ja.
Diese Zecke, der dann einfach nicht tot zu kriegen ist.
Der war, glaube ich, auch bei John Wick
The Raid sehen, 2 oder? War im dritten John Wick zu sehen. Wir hatten den bei Boy Kills World auch als einer der Endgegner.
Stimmt. Ja, sehr markant.
Also der Typ, der ist immer wieder gut. Und selbst das Matchup mit ihm ist so, also da war halt alles, was wir bisher von dem gesehen haben, so viel geiler.
Nicht mal da passiert was.
Nee, also da, auch das wirkt alles so mit Handbremse und irgendwie, ich denke mir so, Mann, ihr habt hier ein bisschen Martial Arts und aber primär halt diese Katana-Action, damit kann man richtig was machen, Alter. Also wir haben eben in Roundup Punishment gesehen, was mit Messer-Action möglich ist, so, und dann mit Katanas kannst du richtig krasse Sachen choreografieren, ja, Alter. Und das wirkt alles wahnsinnig hölzern und eben zurückhaltend. Hm. Und dann kommt dazu, dass das halt bei dem ganzen Fallos, was wir da hier noch haben, so auf der Kannibalenseite, das ist schauspielerisch zum Teil halt auch wirklich schwierig. Also, ja. Die Hauptfigur wird von Shogun gespielt. Das ist wieder einer der Schauspieler, der wie Cher nur einen Namen trägt. Aber in Japan eine ziemlich große Nummer. Der hat 81 Credits. Ist da wohl auch noch Model und so. Und es ist witzig, weil auf den ersten Blick sieht er nicht komplett japanisch aus, sondern denkst du irgendwie, da ist noch was Europäisches mit drin. Aber ist wohl nicht so. Mhm. Und eben in Japan ist er eine recht große Nummer. Ich fand den aber auch nicht charismatisch genug dafür, dass er uns hier alleine fast durch den Film führt.
Okay.
Und gerade eben gemessen daran, dass mir das so ein bisschen als John Wick im Wald verkauft wurde.
Jetzt gucke ich ihn mir gerade an, ja, der sieht wirklich ungewöhnlich aus. Ach, bei Dings hat er mitgespielt, bei Street Fighter, Assassin's Fist. Mhm. War er wohl dabei. Den hattest du ja auch neulich.
Ja.
Okay.
Ja, aber da war er eben keine der Hauptfiguren.
Ich kenne gar keinen von denen. Also aus seiner Filmografie habe ich nicht einen Film gesehen.
Mhm.
Okay.
Ja, und
dich deswegen... Dich begeistert.
Nee, das war es auch nicht, Alter. Also das hätte, wenn die hier einfach... anderthalb Stunden lang voll auf die Fresse so ein Typ metzelt dann alleine da alle ab. Ich hatte doch einmal den hier, diese Comic-Verfilmung von dem Typ, der nicht getötet werden kann, der sich dann vorgenommen hat, 1000 Leute abzuschlachten. Ne?
Ich habe mich
mit seinem Katana
einfach rumfliegen, die Leichen.
Genau, ja. Sowas in die Richtung hätte das ja auch werden können. Ne? Aber halt null. Also wir gucken dem hier halt wirklich über drei Viertel des Films dabei zu, wie er eben durch den Wald läuft und irgendwelche Sachen von A nach B schleppt, seine Verletzungen behandelt und so ein bisschen vor sich hin sinniert.
Mhm. Wollten sie mehr so deeper inszenieren oder was, anstatt
jetzt? Anscheinend, ja. Das ist aber, das ist alles eher Zeit, die du halt mit Warten verbringst, bis es dann endlich losgeht. Mhm. Und das, was dann losgeht, ist halt auch, wie schon beschrieben, nicht das, was es sein sollte in meinen Augen. Trotzdem ist das Ganze Rated R, weil ja, es wird hier und da mal ein Kopf abgeschlagen, aber das ist eben, sehen wir auch entweder so sehr in der Totalen oder halt im Off. Mhm. Und deswegen ist das beim besten Willen nicht besonders blutig. Ja, also vielleicht ein Beleg dafür, dass man, nur weil man ein guter Produzent ist, nicht automatisch verstanden haben muss, wie gute Regie funktioniert. Oder, ich meine, er hat das Ding ja auch geschrieben, ne? Also, weil wahrscheinlich ist das Drehbuch hier schon auch ein Großteil des Problems. Und dann verstehe ich nicht, ey, wenn du überlegst, was IQ Uwe für krasse Sachen gemacht hat, wo du wirklich Action hast, Alter, The Raid, da ist doch jeder einzelne Tritt und vor allem jeder einzelne Kill, da zuckst du doch zusammen und denkst, boah, Alter, ist das hässlich und hart. Und also so willst du doch Action sehen, erst recht, wenn die so handgemacht wirkt. Und
Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagst du.
Ja, nee, ich verstehe halt nicht, wie sein Name hier mit drin stehen kann und die Action dann so austauschbar wirkt.
Ah, der war auch mal in diesem Mark Wahlberg-Film besetzt, wo ich auch dachte, er ist so verschenkt in diesem Film, Alter. Wenn du weißt,
welcher,
was er
war
sagt,
das?
Das war der, wo...
Weil er war doch auch mal in einem so einem größeren, war das? Das war doch auch irgendein Blockbuster, war das... kriege ich nicht mehr zusammen, aber ich erinnere mich da an dieses, wo er in so einem riesen Einkaufszentrum, wo die dann von einer Etage zur nächsten hüpfen und es da so ein Matchup gibt. Müsste ich mir jetzt mal seine Filmografie angucken. Aber er hat schon krasse Sachen gemacht und hier ist er halt eben einfach als Produzent zugange und auch hier wirkt das dann doch alles recht lustlos. Ja, also definitiv keine Empfehlung.
Mile 22 hieß der Film.
Okay.
Mark Wahlberg, wo Iko Uwais mitspielt. Und
ja. Hast du gerade seine Vita offen?
Ne, ich habe immer Reviews geguckt.
Ach so.
Und da habe ich halt dazu geschrieben, wozu hat man so ein unnötiges Schnitttempo wie ein Sushi-Meister beim Zwiebelnschneiden, wenn ein gewisser Iko Uwais in den Kampfszenen in Action ist, so, weißt du? Also, wo man eigentlich das Schnittgewitter nicht braucht. So, das hat mich voll aufgeregt bei dem Film, so, dass der komplett zerhackselt ist, der Film. Ne, soll ich mal seine Filmografie aufrufen oder was wird
das? Ja, ich guck gerade. Alter, ich glaube, das war Stuber. Ja, Mann.
Ach, in Stuber war das,
ja,
stimmt.
Mann,
ja, der Antagonist.
Stuber,
ja, stimmt.
Genau. Und da war das Ding in diesem Einkaufszentrum.
Siehst
und so,
ja,
das
stimmt,
fand ich
stimmt,
super krass. Ja, und bei The Night Comes For Us, das war ja auch so, ja, heftig und so, Alter, ja, weil der Typ ist so krass, Mann. Und ja, also er kommt ja hier nicht zum Einsatz, sonst halt hier hinter der Kamera, aber dann, also gerade dann, Alter, das kannst,
ja,
du doch nicht durchwinken. So.
Schade.
Ja. Ja, dünn. So, jetzt Zahlen zu Lone Samurai.
Bitte Zahlen.
4,7 auf IMDb, kein Metascore und auf Letterboxd reicht es auch nicht mal für einen Durchschnittswert, weil da sind es, als ich es rausgeschrieben hatte, waren es 237 Logs.
Ja, das ist jetzt tatsächlich nicht leicht, aber du klingst schon sehr enttäuscht. Insofern bin ich in der...
Willst du noch Fragen stellen?
Naja, du bist, vielleicht takte ich dich jetzt ein bisschen zu weit unten ein und du sagst, ja, trotzdem war ja ein bisschen Action mit drin und so. Also du bist ja schon einigermaßen, irgendwie bist du schon durchgekommen, oder? Weil du meintest, dass du immer so wartest, so von Kampfszene zu anderen, das hört sich natürlich nicht gut an.
Ja, nee, also von gut durchkommen würde ich hier nicht reden.
Klingt schon alles sehr enttäuscht. Und wenn du sagst, dass sogar die Highlights aus anderen Filmen hier charaktermäßig oder schauspielmäßig hier nichts Punkt haben, ich sage eine 3,5.
Sehr nah dran. Ich bin bei 3 sogar nur.
3 nur? Mhm. Okay. Ja, als ich jetzt nochmal laut signiert habe, bin ich nochmal runtergegangen, weil ich war tatsächlich erstmal bei einer 4,5, so beim ersten Gedanken. Und
nee, das
dachte so, ja gut, irgendwie war da gar nichts Positives dabei.
Es ist wirklich, also wenn du das auf die sehenswerten Szenen runterschneidest, hast du wahrscheinlich einen 8-Minuten-Film.
Ja, ist krass. Weil wenn du so die Prämisse erzählst, dass ein Samurai sich, weißt du,
das hätte so geil sein können,
die Kannibalen metzeln kann, dann bin ich der Meinung, es kann eigentlich keine 3,5 sein oder eine 3 sein oder so. Es muss ja irgendwie.
Ey, guck's ja an.
Selbst wenn er schlecht ist, hat er vielleicht eine 5 oder so, aber vielleicht ist es doch so. Vielleicht ist es doch möglich, wenn du sagst, er geht spät los und so.
Ja, viel zu spät. Also, ja. Ich habe mir dann auch auf Letterboxd so die ein oder andere Review durchgelesen und es ist witzig, so ein paar Leute, die loben das Ding so derbe, wo ich mir denke, so, also entweder hast du mitgearbeitet oder du kriegst auch gerade Geld für das, was du hier schreibst. Ey,
aber die Punkte allgemein sind ja auch schon besser als deine jetzt bei IMDb und bei Letterboxd. Also.
Ja, 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 gut.
Ist ja dann doch, brichst ja dann doch negativ aus.
Ja.
Macht euch selbst ein Bild da draußen.
Ja, oder vielleicht lasst ihr es auch und
oder,
seid mir
genau.
Dankbar.
Seid wie dankbar.
So, was hast du noch? Oder machen wir jetzt wieder einen gemeinsamen?
Nee, wir können mal wieder unsere eigenen beiden noch zu Ende bringen.
Okay.
Ich bringe auf die letzten Meter des Jahres 2025, bringe ich noch einen Western unter. Ja, wie könnte es anders sein? Ein Genre, was ich sehr mag. Insofern habe ich hier einen mitgebracht. Der heißt 100 Gewehre, alias 100 Rifles im Original, also relativ akkurat übersetzt, aus dem Jahr 1969.
Da habe ich sogar schon mal von gehört.
Ich kann mir vorstellen, in welchem Kontext, weil das ist einer der Filme, die auch gern mal mit Tarantino in Verbindung gebracht werden. Und da kann ich auch nochmal was berichten nachher. Aber der Regisseur Tom Grease ist definitiv schon mal jemand, von dem man den einen oder anderen Film gesehen hat, weil The Greatest, dieser Muhammad Ali Film, den hat er inszeniert. Der Verwegene, ein anderer großer Western, ist von ihm, der heißt Will Penny, glaube ich, im Original. Also hat schon ein paar gute Sachen gemacht, genauso wie Drehbuchautor Clay Hafecker von, der hat Robert McLeods Roman adaptiert und Hafecker hat auch viel Western-Drehbücher geschrieben. Die Comancheros ist von ihm, Die Gewaltigen ist von ihm, Der Indianer ist auch ein Film, den man kennt, ist von ihm mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Das ist jetzt ein Zitat, der Film heißt so. Und die drei Hauptrollen in 100 Gewehre kennt man definitiv auch. Das sind sehr namhafte Gesichter. Der eine heißt Burt Reynolds, der tatsächlich angefangen hat in den 60ern mit so ein paar Western und das ist ja so der letzte ist in dieser Riege. Und dann ist er, glaube ich, danach so in seiner späteren Filmgeschichte hat er, glaube ich, gar keine Western mehr gemacht. Aber am Anfang waren das seine Anfänge. Er spielt Joe übrigens, ein Halbblut, was man hier wissen sollte.
Okay.
Dann haben wir noch als weiblichen Eye Candy Rucker Welch als Mexikanerin Sarita. Also schon irgendwie auch ein wildes Casting.
Alter, was zur Hölle?
Und die dritte Hauptrolle ist Ex-Footballer Jim Brown, den besonders Blaxploitation-Fans ja auch kennen durften, den Brecher. Und der spielt den Sheriff und Kopfgeldjäger Leidecker. Was ich ganz cool finde, dass du einen schwarzen Sheriff irgendwie in so einem Szenario hast.
Ja, ist ja sonst immer ein spezielles Thema, wenn es einen schwarzen Sheriff gibt.
Ja, ja, genau.
Also definitiv. Dann ist das meistens Thema der Geschichte, ne?
Das wird doch hier teilweise behandelt, so dass er in so ein mexikanisches Dorf kommt, weißt du, und die Kinder scharen sich irgendwie um ihn, weil die noch nie irgendwie so einen schwarzen Mann gesehen haben, so, weißt du, und wird dann auch so kompliziert, so dass er sagt, ja, was ist los mit euch, so, was guckt ihr mich so an, so, und dann sagt der eine Ältere, ja, die haben halt auch nie einen schwarzen Mann irgendwie gesehen und so, und ist schon ganz witzig in diesem Western-Szenario.
Ich würde jetzt mal eine wilde These aufstellen.
Ja.
Dann müssen dann die Leute, die uns regelmäßig hören, mal ihren Senf zu beigeben. So, weil kann es sein, dass Auftragsfilme mal ausgenommen, bisher jeder Film, der mit Burt Reynolds war, von dir kam? Ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe noch nie von mir aus einen Film gebracht, wo Burt Reynolds die Hauptrolle spielt.
Falsch.
Ja?
Ja, ich werde dich jetzt vom Gegenteil überzeugen. Weil du hast.
Deliverance war doch ein Auftragsfilm.
Nee, du hast einen Film gebracht von ihm, wo er schon steinalt ist, so irgendwie in seinen letzten Jahren, wo er irgendwie The Last Movie Star oder so
ist. Stimmt, The Last Movie Star, weil es ein A24-Film war. Das war das Ding. Ja, 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 du hast
und
recht.
Und Burt Reynolds in der Hauptrolle.
Ja, du hast recht. Also zumindest in der zweiten Hauptrolle, ja.
Die steile These widerlegt. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, dass
du
ich ihn nicht
gesehen habe. Du hast recht, stimmt.
Der kam von dir.
Sehr gut, okay.
Alright.
Aber weil du hast schon, also
ich habe
da gerade so viele Filme, wo ich dann denke, so, nee, okay, den hast auch du gebracht und den du und so.
Ja. Das stimmt schon, ja. Ich mag den auch. Der spielt ja auch immer die gleichen Rollen. Ich hatte ja immer so ein debiles Grinsen drauf, das kennt man auch in seinen späteren Filmen, so, weißt du. Aber es ist der erste Film, wo er seinen markanten Schnäuzer tatsächlich trägt. In den Filmen davor hat er nämlich noch keinen Schnurrbart gehabt und hier das zum ersten Mal und das ist ja dann ein Markenzeichen geblieben von ihm.
Ja, voll.
Ja. Und wir befinden uns im Jahr 1912, also die Story ist eigentlich schnell umfasst, weil wir sind in Sonora, Mexiko. Yaki Joe, so heißt nämlich die Rolle von Burt Reynolds, der raubt eine Bank aus, um seinem Volk 100 Gewehre zu kaufen, damit sie sich gegen die Unterdrücker und Feinde wehren können.
Natürlich, der Robin Hood.
Er ist der Robin Hood. Und als die Armee unter dem sehr despotischen Verdugo, wie der Hauptantagonist in diesem Szenario heißt, halt ihn gefangen nimmt, und auch der Kopfgeldjäger Leidecker halt Joe haben will, weil nämlich nach diesem Banküberfall auf seinen Kopf natürlich eine Menge Geld raushängt und er irgendwie ihn halt irgendwie dem Gesetz zuführen will, sind halt die Gewehre, die er halt irgendwo gebunkert und versteckt hat, das Einzige, was ihn am Leben hält. Weil das ist so ein bisschen der Druckmittel, dass er sagt, so, weil die Armee will dann ja an die Gewehre und deswegen halten die ihn am Leben, um rauszufinden, wo diese Gewehre sind.
Okay.
Und das Ganze ist zwar eine amerikanische Produktion, aber das hat definitiv ein Touch von einem Spaghetti-Western. Ich formuliere das jetzt wieder so.
Ja, aber es klingt auch so.
Ja, ja, ich weiß, der eine oder andere fühlt sich mal getriggert durch dieses Wort, aber...
Ist das so?
Ja, ja. Aber so als Heldenepos aus dem amerikanischen Kino, der Film wurde auch in Spanien gedreht, mal abgesehen, auch, dass die Landschaft so ein bisschen an die Western von Leone und so aus der damaligen Zeit erinnert. Du hast ziemlich blutiges Szenario, weil Saritas Vater, das ist die Rolle von Rucker Welch, der wird am Anfang des Films gehängt von diesen besagten Soldaten. Und du siehst, wie sie sich praktisch so an die Leiche ranhängt, damit er nicht so leiden muss. Damit er halt schneller irgendwie stirbt, so was schon ein harter Moment ist. Weißt du, siehst halt, wie sie sich so auf seine Füße stellt, so während er da hängt, wo ich dachte, okay, das ist schon nicht ohne. Und du hast doch am Anfang in der kompletten Landschaft hängen überall Leichen rum als Abschreckung. Die von den Soldaten einfach so an so eine Eisenbahngleise hast du an jedem so Mast, alle 10 Meter hängt da irgendwie eine Leiche. Okay. Also ist schon ein krasses Szenario, weil alles irgendwie, das ganze Land ist irgendwie dekoriert mit toten Menschen. Mhm. Und deswegen hat man hier nicht dieses amerikanische Heldenepos, sondern schon einen sehr dreckigen Western. Und zu diesem Tarantino-Einfluss, du hast ein Interview mit Bill Maher gehabt, das er mit Tarantino geführt hat. Und das hat er nämlich auch bei seiner Show erzählt, dass sein Stiefvater, also der Freund von seiner Mutter, hat ihn ja damals immer wieder ins Kino mitgenommen. Und er meinte, als er damals mitgegangen ist in den Film 100 Rifles, war das für ihn die maskulinste Kinobesucherfahrung, die er jemals gemacht hat. Weil du hast eine Menge afroamerikanischer Leute in diesem Kino gehabt, die natürlich wegen Jim Brown reingegangen sind. Hm. Weil sie natürlich Fan von ihm waren. Weißt du, er war ja vorher ein riesen Footballstar, jetzt ist er so Filmstar und war ja so ein bisschen so die Galionsfigur von ihm. Ja. Und dann hast du eine Sexszene zwischen ihm und Rucker Welch gehabt, wo ich mir vorstellen kann, dass schon ein bisschen Grunzen durchs Publikum geht. Mhm. Und dann hast du den kleinen Quentin, der da sitzt irgendwie mit seinem Stiefpapa und sich diesen sehr männlichen Western praktisch reingezogen hat. Und deswegen hat er rückblickend gesagt, dass das einer der Filme ist, die ihn schon so ein bisschen, die so ein bisschen dieses Teenager-Ding bei ihm rausgeholt haben. Weil ganz ehrlich, Rucker Welch, die war damals ein garantierter feuchter Teenager-Traum in diesem Film. Ja, die rennt die ganze Zeit rum mit so einer zusammengeknoteten, dreckigen Bluse. Mhm. Die hat so einen löchrigen, ausgefransten Sombrero und hat halt so einen Waffengurt um den Oberkörper. Also okay. Sieht super ikonisch aus und schießt halt aus allen Poren, so mit einem Gewehr, Leute um, so weißt du.
Ach, okay.
Insofern, dass Tarantino hier Spaß hat, war mir klar. Dann gibt es...
Von wann war der Film?
69.
69, okay.
Dann gibt es eine Sexszene mit Jim Brown, die ich auch für 69 ziemlich gewagt fand, weil die ist schon recht... Also sie fängt ja schon an zu stöhnen und sich zu regeln und so, wo ich dachte, okay, für 69 ist das nicht schlecht. Also es ist schon irgendwie gefundenes Fressen für spießige Hollywood. Und an einer Szene wird sie auch so als Lockvogel eingesetzt, indem sie unter so einem Wassersilo halt praktisch duscht und dann so den Zug mit den eingefahrenen Soldaten komplett ablenkt und die dann ausrasten. Und im Moment, wo sie halt sie vergewaltigen wollen, werden die halt über den Haufen geschossen. Von Jim Brown und okay, Bud Reynolds, wow. Sie hat irgendwie hinten, also sie ist halt hier natürlich so das Eye Candy in diesem Film. Das wird nicht gerade irgendwie dezent eingesetzt. Und hinter den Kulissen gab es auch Interviews mit Jim Brown, wo er gesagt hat, der hat sie halt null interessiert, so, she looks like a hobo, so. Weißt du, sowas in der Art hat er da gesagt über sie. Aber bei der Sexszene hat es wohl gefunkt.
Ah ja.
Und da hat er gesagt, okay, die ist doch ganz geil. Und
oh boy.
Aus den beiden ist dann ein Paar geworden.
Wirklich?
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, weil das war ja damals ein Riesenaufbau, weil du ja, Rucker Welch war ja ein Riesenfilmstar gewesen, ja, weißt du, der Hollywood-Geschichte. Und auf einmal gab es so ein Mixed Racial Paar, so, weißt du, von so einer Schauspielerin und so einem schwarzen Ex-Footballstar. Das war schon, also da gab es damals irgendwie auch so eine Fotostrecken in verschiedenen Magazinen und ein paar Brüder Amerikaner haben sich da richtig dran gestoßen, so, dass die beiden auf einmal so ein Paar waren. Also das waren andere Zeiten.
Oh boy.
Aber ja, der Film war quasi der Anfang des Ganzen. Und das ist praktisch 100 Rifles. Jetzt ist das kein Hochglanzwestern. Also der hat schon irgendwie so eine, auch wenn ich jetzt so Leone genannt habe und diese Spaghetti-Western, die haben für mich noch irgendwie so einen anderen Charme. Man merkt irgendwie immer noch, dass es eine amerikanische Produktion ist, auch wenn du einen großen Bodycount hast hier und viele Leichen und auch wenn er relativ hart ist, ist der schon an manchen Stellen ein bisschen campy. Also er wirkt schon, in manchen Stellen wirkt er so ein bisschen wie so ein B-Film. Mhm. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so ein...
Also kein Peckinpah.
Es ist kein Peckinpah, nee, es ist kein mega krasser Western, aber es ist trotzdem guter Western. Und ich habe mir den gerne angeguckt, weil er relativ kurzweilig ist. Der ist schon cool und lässig, aber der ist ein bisschen unbeholfen inszeniert. Ich drück's mal so aus. Aber der macht schon einiges, also der sorgt schon für ein bisschen Brimborium und für einige ikonische Szenen, die ich schon ganz geil fand. Weil dieses Trio rauft sich natürlich zusammen. Als die Soldaten in das Dorf von ihr halt einfallen, entführen die halt die ganzen Kinder, metzeln halt so Leute ab und dann tun sich die drei natürlich zusammen, auch wenn die verschiedene Motive haben. Weißt du, er will natürlich Bud Reynolds irgendwie hinter Knast bringen, hat gar nichts zu tun mit diesen Waffen. Sie will die Waffen für ihr Volk auch haben, so weißt du, für die mexikanische Seite. Er will sie natürlich für die Ureinwohner. Und deswegen hat man da so die ganze Zeit Gewissenskonflikte zwischen diesen drei. Aber um die Kinder dann wieder zurückzuholen und zu retten, tun sich die drei natürlich dann zusammen und wachsen so ein bisschen zusammen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Jetzt mal ein, zwei Sätze zur Scheibe. Das ist wahrscheinlich die liebloseste Blu-ray, die ich seit langem gesehen habe, so von WVG Medien GmbH, weil es wird Spanisch gesprochen im Film. Die Soldaten unter sich sprechen Spanisch. Wenn sie halt in dieses Dorf einfällt, redet sie halt mit dem Dorfältesten redet sie halt auf Spanisch und das wird einfach mal nicht untertitelt. Also du hast generell keine Untertitel, was ich schon bescheuert finde, aber in einem englischen Film okay,
ja.
Ist in Ordnung. Aber dass nicht mal die spanischen Momente untertitelt sind,
ja, das ist frech, ja.
Da bin ich halt so, dass ich denke, Alter, okay, ich verstehe hier einen Teil des Films nicht. Mhm. Und dann hast du bei den Specials zwei 20-minütige Interviews, unter anderem mit einem französischen Filmkritiker, der dann über 100 Gewehre redet und nicht mal da ist ein Untertitel drauf. Also gucke ich mir 20 Minuten ein französisches Interview an von einem Typen, den ich nicht verstehe.
Also eine Blu-ray, die man nur wirklich genießen kann, wenn man Englisch, Französisch und Spanisch spricht.
Ja, das wäre gut, ja. Okay. Ich habe noch nicht mal in das andere Interview habe ich nicht mal reingeguckt. Ich weiß nicht, ob das ein Tscheche war oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre das auf Englisch gewesen. Aber ich war dann so abgeturnt, als ich gesehen habe, dass der Franzose nicht mal der Untertitel ist.
Ja.
Habe ich gesagt, gut, dann scheiß drauf.
Ja, aber ist doch gut. Man muss ja irgendwelche Labels auch nicht immer nur loben. Man kann ja auch mal ein bisschen kritisieren.
Hier kann man auch mal kritisieren. Ja. Das ist wirklich lieblos. Also zumindest Untertitel bei dem Film irgendwie mit reinbringen. Und dann, wenn nicht mal Untertitel bei den englischen Segmenten, dann auch zumindest bei denen, wo Spanisch gesprochen wird, was ja nur wirklich nicht jeder kann. Also da hätte euch ein bisschen mehr Mühe geben können. Insofern ein bisschen billig.
Constructive criticism. I like it.
Ja, destructive, ja. Selten genug von mir.
Constructive.
Ach, constructive, ja. Stimmt, ich habe destructive gesagt.
Destructive
bringt Lieder.
Genau.
Pun intended, ja.
Ja, ja.
Ja, das zu 100 Rifles, 100 Gewehre. Wahrscheinlich einer.
Interessierte mich trotzdem, Alter.
Ist wahrscheinlich, wenn du. Also, ich habe jetzt keine von diesen Tarantino-Listen bei Letterboxd, den ich folge, wo er sagt, ja, die Filme müsst ihr unbedingt gucken. Ja, aber der ist auf jeden Fall dabei. Also, ist einer von denen, die ihn geprägt haben. Und der hat auch in diesem. Bei dieser Bühnenshow, wo ich ja war, im Admiralspalast, hat er über diesen Film geredet. Ich glaube, da habe ich ihn vielleicht aufgegriffen oder auf die Watchliste geschoben, weiß nicht. Okay. Aber jetzt habe ich ihn mal gesehen und war ganz cool, mal irgendwie Jim Brown und Rucker Welch und Burt Reynolds in diesem wilden Trio in diesem Western nochmal zu sehen. Und das ist ein guter Fun-Western, der recht blutig daherkommt. Also
Okay. Nicht
perfekt, aber tatsächlich schon ganz cool. Okay. Und auf jeden Fall, was ich mich gewundert hat, ein bisschen unbekannt, weil er hat bei IMDb eine 6,0, er hat keinen Metascore. Und bei Letterboxd haben wir gerade mal 2500 Leute geloggt, was ich jetzt nicht viel finde.
Ja.
Und
überschaubar.
Da hat er eine 3,1 im Durchschnitt. Geht 110 Minuten irgendwas in dem Dreh. Und jetzt bin ich fertig mit 100 Gewehre alias 100 Rifles. Jetzt musst du raten.
Boah, das ist gar nicht einfach, ne? Weil das ja trotzdem ein Genre ist, was du sehr magst.
Ja, und das fällt natürlich rein, dass ich das Genre mag und so. Aber ich sehe schon, dass das jetzt nicht so der Überwestern ist. Also
ich sag 7,5.
Das ist korrekt.
Schön.
Da hast du deine Punktlandung.
Muss ich einmal noch eine Punktlandung hinlegen heute. So.
Ja, der hat tatsächlich noch ein bisschen dazu gewonnen. Ich war bei einer 7, aber der hat im Finale, da fährt er, ich verrate es jetzt mal, weil das kann man sich trotzdem angucken, da fährt er ein Lok irgendwie, die entgleist halt und fährt halt so mitten in so eine Stadt rein, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon ein recht imposanter Money Shot, der hier nochmal gezeigt wird. Also gibt es nochmal ein sehr wildes Aufeinandertreffen zwischen der Armee und den mexikanischen Freiwilligen, die da in den Krieg ziehen. Also, da hast du nochmal richtig, richtig Bambule am Ende und das hat wahrscheinlich nochmal für den halben Punkt gesorgt. So viel zu 100 Rifles.
Okay. Na dann bringe ich jetzt einen Film, den ich jetzt schon mehrfach angeteased habe und jetzt bringen wir das mal hinter uns. Weil es ist ein Film mit Nicolas Cage, den er auch unter anderem natürlich produziert hat. Also er ist ja einer der Produzenten und der Regisseur sagte mir gar nichts. Das ist ein gebürtiger Ägypter, der in London aufgewachsen ist. Er heißt Lotfi Nathan.
Okay.
Hat diesen Film hier inszeniert und auch alleine geschrieben. Und ich habe ein bisschen recherchiert, weil mir das die Story in der Form nicht bekannt war. Das am Anfang kriegt man auch so ein bisschen über eine Texttafel erzählt, dass das Thomas-Evangelium diesen Film inspiriert hat. Also es ist eine Sammlung von Zitaten und Dialogen, die angeblich Jesus zugeschrieben wurden. Okay.
Mal hier, Lee, einen Tag vor Weihnachten nochmal.
Das ist eine Schrift, die aus der Frühzeit des Christentums stammt. Und das ist halt wichtig, deswegen nicht in den biblischen Kanon aufgenommen wurde. Also das ist hier kein Bestandteil der Bibel.
Mhm.
Okay. Weil das eben ein bisschen anders ist. Der Film heißt The Carpenter's Son, was mich schon direkt verwirrt hat, weil ich eben mit meinem ganz rudimentären Bibelwissen dachte ich immer, Gottes Sohn war der Zimmermann und nicht andersrum. Aber hier ist jetzt eben der Titel, der ist. So, und wir sind also auch so am Anfang, sind wir in der Zeit von der Geburt Jesus, sind also im römisch besetzten Ägypten und sehen die Geburt von Jesus. Der Vater, also The Carpenter, wird von Nicolas Cage gespielt. die Mutter, die dieses Kind gerade auf die Welt bringt, von FKA Twigs.
Kenne ich.
Natürlich, Sängerin.
Ach so, ja, und Model, dieses, ja, dieses ja. Hier, die so extrem abgemagert war, dieses, die da so ein neues Schönheitsideal rausgebracht hat, in dem die Leute dann so gehungert haben, um so auszusehen wie Twiggy. Ja, ich erinnere mich.
Nein, nein, ist nicht Twiggy, Alter. Wir sind hier nicht in den 60ern. Wie? Dieser Film ist von 2025, da war Twiggy schon längst tot.
Ach so, stimmt, ja.
FKA ja Twigs, Digga, du kennst sie, die ist Musikerin, die hast du garantiert schon gesehen, Alter. Die hat auch in x anderen Sachen schon mitgespielt.
Stimmt, wir sind ja gar nicht in den 60ern.
So geil, jetzt kommt er hier mit
Christopher Nolan.
Twiggy, Alter. Ja, ja, genau. So,
weiß nicht.
Die war zum Beispiel jetzt in dieser Crow-Neuauflage, war sie der weibliche Gegenpart.
Habe ich nicht gesehen.
Okay, bei Honeyboy hat sie auch mitgespielt. Und dann halt macht sie eben selber sehr viel Musik.
Ach ja, okay, ja, gut. Gesehen habe ich die schon mal.
Ja,
garantiert. Aber tatsächlich von ihr noch nichts gehört.
Konntest du namentlich nicht zuordnen, okay. Mhm. Naja, sie spielt hier die Mutter. Mhm. Und eben am Anfang sehen wir kurz die Geburt und dann gibt es einen Zeitsprung und jetzt ist der Junge, der auch in der Figur nur The Boy heißt, aber eben der titelgebende Carpenter's Son ist, ist jetzt ein Teenager und wird von Noah Jupe gespielt.
Ja.
Den wir ja in Honeyboy mal hatten.
Bei Ben Hur war der, glaube ich, auch unterwegs. Spaß.
Gott, Alter. Nee, aber das Ding ist, dass Noah Jupe, also ich meine, bei Honeyboy habe ich ja noch gesagt, Alter, wie talentiert ist dieser Junge? Ich bin sehr gespannt, was der mal noch so machen wird.
Mhm. Wir haben ihn aber danach nochmal gesehen irgendwie in irgendwelchen Filmen, oder?
Ne, eben. Und der hat halt wirklich eine gute Karriere hingelegt und ist jetzt auch aktuell in einem Film, der auch sehr sicher bei den Oscars in Erscheinung treten wird, dieser Hamlet.
Ah ja, okay.
Da spielt er nämlich Hamlet.
Mhm.
Ja.
Das ist ein sehr junger Hamlet.
Nebenfigur, ja, ja, das ist ja auch nur angelehnt an die Hamlet-Geschichte, deswegen, sonst wäre er ja die Hauptrolle. Mhm. Ja, aber der hat halt 6 Projekte upcoming, also der ist gut dabei und ja, wählt sich scheinbar sehr gezielt seine Projekte aus, auch wenn da eben mitunter wilde Sachen dabei sind. Ich habe mir auch zumindest mal die Hälfte der ersten Staffel von Franklin angeguckt, diese Apple TV Plus Serie, wo Michael Douglas Benjamin Franklin spielt und da spielt er ja seinen Enkel, also auch eine der Hauptrollen und jetzt ist er hier eben der titelgebende Carpenter's Son. Und jetzt als Teenager, also als Beginn noch, nachdem sie das Kind auf die Welt gebracht hat, also vor dem Zeitsprung, flüchten die dann irgendwo hin. Also nachts sind sie dann unterwegs mit ihrem Esel und das Kind haben sie so versteckt, dass das nicht gefunden wird, weil die kommen dann an so eine Art Grenzposten, wo dann eben die Römer irgendwelche Babys rausziehen und in Feuer schmeißen. Also scheinbar ist es da gerade verboten, irgendwelche Kinder auf die Welt zu bringen. Und so müssen die eben dieses neugeborene Kind jetzt verstecken. Das ist dann erstaunlicherweise auch komplett ruhig. Und die schaffen das halt mit dem, durch diesen Grenzposten zu kommen und sind dann eben geflohen. Und dann gibt es diesen Zeitsprung und jetzt haben wir eben Noah Jupe als The Boy und sind jetzt in der Gegend, wo die sich niederlassen wollen. Der Vater, also The Carpenter, hat dann da auch ganz schnell so eine Hütte abgecheckt und macht dann da aber auch gleich die Fenster dicht, weil er sagt, also die Mutter sagt dann noch so, na super, jetzt ist das ganze Sonnenlicht, kommt nicht rein, jetzt sitzen wir hier noch tagsüber im Dunkeln und er sagt, ja, es geht aber um Sicherheit und wir dürfen nicht entdeckt werden und, und. Also ganz mysteriös scheinbar wissen die, dass sie nicht gefunden werden dürfen. So, und jetzt begleiten wir diese kleine Familie dabei, wie die jetzt halt versuchen, da in dieser neuen Umgebung irgendwie auch Anschluss zu finden oder primär auch in Ruhe gelassen zu werden. Aber das funktioniert nur bedingt, weil der Junge hat ganz offensichtlich irgendeine göttliche Begabung oder halt Fähigkeiten, wo wir so langsam rangeführt werden, weil er hat dann einmal so eine Grille, die platt gemacht wurde oder die er sogar in der Hand zerdrückt. Und dann fährt er aber nochmal so mit der Hand drüber und dann lebt die wieder.
Naja.
Also ganz offensichtlich hier so ein paar Jesus-Skills. So, und dass mit ihm irgendwie was anders ist, das kriegen wir auch über eine Person signalisiert, die er dann kennenlernt. Das ist so eine mysteriöse, wir wissen nicht, also ein Geschlecht wird da nicht näher definiert. Und auch kein Name und es ist aber recht offensichtlich, dass das jetzt so eine Art Teufel sein soll, weil das irgendwie eine Figur ist, die von ihm als eine gleichaltrige Person wahrgenommen wird. Und dann sehen wir aber, wenn dann der Vater zum Beispiel rüberguckt, sieht er da so eine dämonähnliche Figur, die sich gerade mit dem Jungen unterhält.
Okay.
Also ist klar, mit dieser Figur ist auch irgendwas mysteriös. So, und jetzt ist der Vater natürlich total streng, zwingt den Jungen immer wieder auch irgendwelche Gebete runterzuleiern und versucht halt, den mit sehr strengen Regeln irgendwie in Zaum zu halten. Und der Junge lehnt sich halt dagegen auf und entwickelt immer mehr halt diese übernatürlichen Kräfte. Und irgendwann ist da so ein Leprakranker, mit dem er sich kurz unterhält, und dann fällt er so auf den drauf, weil er irgendwie geschubst wird, und berührt den halt, und alle um ihn rum sagen noch so, nein, nicht berühren und so, bist du bekloppt und so, ne, weil dann ansteckend. Das hat aber zur Folge, dass der Leprakranke geheilt ist. So, ja, und die Nummer spricht sich dann rum, und so stehen dann natürlich plötzlich einige Leprakranke bei ihm vor der Tür. Und ja, so ist der Vater halt am struggeln, die Dorfbewohner von dem fernzuhalten und irgendwie halt auch das ganze Ding so ein bisschen low-key zu halten, ne, weil die natürlich nicht entdeckt werden wollen und es aber nie wirklich klar definiert wird, dass der Vater irgendwie weiß, ob jetzt hier göttliche Kräfte mit dem Spiel sind, weil der natürlich immer ganz regelkonform da seine Gebete aufsagt und der Vater auch ganz offensichtlich will, dass die Mutter und der Sohn das halt auch so leben, wird nie so wirklich aufgelöst, was hier genau geht, und es wird alles wahnsinnig metaphorisch gehalten und halt immer nur sehr angedeutet, und dann ist es plötzlich vorbei.
Das klingt erstmal ein bisschen anstrengend und unbefriedigend.
Nicht nur ein bisschen.
Sogar ordentlich, okay.
Das ist wirklich so, das hat dann währenddessen viele Horrorelemente, und das finde ich auch das Abgefahrene an dem Film. Horror ist das einzige Genre, was auf IMDb steht, und wir haben ja wirklich in letzter Zeit da die Wildesten, erst recht jetzt, wo die mit ihren Subgenres angefangen haben, die sie dann auch noch da auflisten und so, hast du ja zum Teil wirklich irgendwie 12 Genres, die bei einem Film dabei stehen. Und so wurde es immer seltener, dass das eine überschaubare Anzahl an Genres ist.
Stimmt, das hat man früher runtergebrochen auf einen Genre.
Ey, und hier ist es jetzt wirklich das einzige Genre, also nicht mal irgendwie History oder sonst was steht dabei. Horror ist das einzige Genre, was hier bei IMDb gelistet ist.
Kannst du aber nicht ganz nachvollziehen, weil die Elemente.
Na doch, es gibt Horrorelemente, ja, aber das ist natürlich insgesamt weit mehr als nur ein Horrorfilm, sondern eben, du hast dann diese biblische Prämisse und das ganze historische Setting und so weiter. Das ist eine britisch-französische Produktion und irgendwie finde ich es wild, aber halt nicht im positiven Sinne, weil es geht schon damit los, dass diese Illusion der Zeit überhaupt nicht funktioniert. Ne? Weil du hast Nicolas Cage hier mit so einer Langhaarperücke und dann aber mit seinen weißen Veneers, die halt so rausstechen, weil ansonsten ist halt das Gesicht ein bisschen dreckig angemalt und die Klamotten entsprechend und so weiter. Und dann hast du aber halt ihn mit seinen viel zu weißen Zähnen in diesem Szenario. Und dann guckt er halt auch immer so angestrengt und hat dann den Mund dabei so offen und immer so schreit er dann irgendwie auch in der Gegend rum und so. Und es passt halt null, weil er einfach diese weißen Zähne hat. Und so wie er das spielt, ist es auch schon wieder eher so cringy Cage, und also ne, es ist bei ihm ja so dieses Faszinierende.
Das ist lustig, hatte ich bei 100 Rifles hatte ich das gleiche angemerkt, so dass ich gesagt habe, okay, Rocco Edge und Bert Reynolds auf jeden Fall schneeweiße Zähne, so weißt du, in diesem Western-Szenario so. Oder nicht. Wo kommen die da zu ihrer Dentalpflege?
Naja, und dann haben wir halt hier jetzt noch FKA Twigs, die halt aussieht, wie Frauen heute aussehen, zumindest in Hollywood oder ne, wenn die prominent sind. Das heißt, die ist hier voll mit irgendwelchen Fillern und Botox und sonst was und passt halt noch weniger in diese Zeit, weil du denkst so, Alter,
okay,
was zur Hölle soll das? Also, wen wollten die denn verarschen, Alter?
Seltsam. Und wie ist Noah Jupe?
Ja, der wirkt halt einfach wie ein schlecht gelaunter Teenager in diesem Szenario, was halt eh nicht ganz aufgeht, ne? Aber er ist auf jeden Fall, er funktioniert noch am besten, würde ich sagen. Wäre auch gut. Also, trifft dann irgendwann auf also eine ihrer Nachbarinnen, die hat eine Tochter, die angeblich stumm ist, was sich dann natürlich durch seine Skills auch irgendwann erledigt hat. Lilith heißt die in der Figur, wird von Suhaila Yakub gespielt, die wir kennen, weil die in Dune 2 dabei war. Und bei Climax war die auch, hatte die auch eine große Rolle, ist eine Französin. Kennst das Gesicht auf jeden Fall auch. Sie fand ich in der Figur und auch schauspielerisch noch ganz gut. Aber eben, es geht, dieses ganze Szenario glaubst du halt auch überhaupt nicht. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt viel zu viele Faktoren, die dich da immer wieder rauswerfen. Und dann ist die Geschichte halt auch so mysteriös gehalten, dass ich mir hinterher dachte, so, ja, okay, und jetzt? Auch hier wieder großer Vorteil des Films, der ist sehr knapp gehalten, der geht 94 Minuten, ist rated R und es ist halt hier schon so, dass die ganze Zeit Dinge passieren, die man sich gut angucken kann. Es ist halt nur hinterher so, dass du denkst, was habe ich mir jetzt hier angeguckt? Und auch nicht so, dass ich da irgendwie Bock habe, da groß was rein zu interpretieren oder dass ich mir hinterher, dass das irgendwie noch seine Runden in meinem Kopf gedreht hat und ich dachte, ah, okay, ist dann doch irgendwie sinnbildlich dafür, dafür, dafür. Und dann unterm Strich doch irgendwie grenzgenial. Nee, also es ist wirklich so.
Nicht sehr leicht.
Was zur Hölle wolltet ihr mit diesem Film erzählen, ey?
Also Kunst mit der Brechstange, oder?
Ja, oder Horror mit der Brechstange. Also weil, na, du hast dann eben, wie gesagt, dass du dann in der einen Figur plötzlich so einen Dämon siehst und so, das sind dann schon jetzt nicht so Jumpscare, aber halt eben definitiv so Horrorelemente. Und davon gibt es immer wieder welche in dem Film. Wahrscheinlich soll dann eben auch, wenn dann so im Halbdunkel eine Horde Leprakranker ankommt, ist das wahrscheinlich auch Teil dieses Horrorszenarios. Aber war nie so, dass ich mich jetzt hier groß gefürchtet habe oder da hier eine Stimmung aufgemacht wurde, wo ich dann dachte, ach okay, ja, der Film funktioniert komplett über die Stimmung. Das ist es auch nicht, Alter, sondern es ist wirklich eher so, dass ich konnte mir das angucken und habe mich aber halt hinterher gefragt, was soll das?
Okay.
Und eben, also ich verstehe jeden, der Bock hat, dass Nicolas Cage in seinem Film mitspielt. Aber es gibt ja wirklich so Filme, wo man halt sagen muss, da ist alles schiefgelaufen. So, er mit seiner Sorte Schauspiel in Kombination mit Maske und wie er halt aussieht und so. Das kriegst du hier nicht erzählt, Alter, dass er in der Zeit wirklich stattfindet.
Der macht auch gerade eine Menge wieder.
Ja, ja, es ist sowieso, Alter. Der arbeitet so viel. Ja, also wirklich wild und auch eben nicht so, dass ich jetzt Bock habe, mir irgendwie hier frühzeitliche Schriften vom Christentum durchzulesen. Ich habe noch nicht mal die Bibel gelesen. Das hätte mir halt auch nicht geholfen bei dem Film. Ich weiß nicht. Nee, trotzdem
sind da die Lost Tapes der Bibel insofern.
Ja, ja. Ja, aber trotzdem natürlich so eindeutig halt thematisch bei der Bibel oder bei dieser ganzen Gott-Jesus-Geschichte, dass das auch zur Folge hatte, dass das in manchen Ländern natürlich sehr schwierig aufgenommen wurde, was hier gezeigt wird. Mhm. In den Philippinen ist der Film zum Beispiel verboten. Aufgrund der Darstellung von Jesus.
Okay.
Weil der halt auch als fehlbar gezeigt wird und so, ne? So, der ist ja so ein bisschen auf der Suche hier in dem Film. Wobei eben, also ich krieg das nicht auf die Kette, dass mir hier erzählt wird, der Vater ist der Zimmermann und also gut, vielleicht war das so und dann ist halt Jesus im weiteren Verlauf quasi ins Family Business eingestiegen. Keine Ahnung. So weit geht das hier nicht.
Well, I cannot help you. I drank too much last night.
Deswegen leider von mir keine Infos in der, ja. In der Sicht.
Ja, hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr trinken sollen bei dem Film. Also es war echt sehr durchwachsen hier.
Oha. Ja, es klingt so ein bisschen wie mein Seherlebnis bei Seneca, diesem John Malkovich-Film. Das war auch so ein bisschen, das war einfach seltsam.
Ja, wobei eben bei Seneca könnte ich mir nämlich noch vorstellen, wenn du da irgendwie das historische Wissen hast, rund um die Figur, dass man da dann unter Umständen dann noch mehr drin sehen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob, wenn man hier total tief in der Jesus-Geschichte drin steckt, ob man dann hier mehr sieht, weiß ich nicht. Vielleicht war ich dann auch einfach der falsche Kandidat dafür. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich faszinierend, ne? Weil Nicolas Cage halt dann doch immer sein Ding macht und in manchen Filmen passt es total gut, ob das jetzt Pig oder Mandy oder sowas ist.
Bei anderen wirkt er wie ein Fremdkörper.
Bei anderen, ja, ist das echt störend.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, und so ist dieser Film entstanden. Wild, also keine Empfehlung, nicht wirklich. Jetzt Punkte. 4,1 sind es auf IMDb. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, weil das jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Ich gucke mal eben nach. Ah, 4,2 sind es dann mittlerweile geworden. Metascore ist noch bei 40 und Letterboxd 2,6. Und jetzt du.
Hast ja ein paar Herausforderungen heute rausgeholt, Mensch.
Ja, aber du schlägst dich doch gut zurzeit.
2,5.
Nee, ich bin noch bei 4.
Noch bei 4? Ja, so viel zu gut schlagen. Ja. Das ist ja doch recht persönlich.
Ja, ich meinte ja, ne, es passieren konstant Dinge und man kann sich das währenddessen ganz gut angucken, aber hinterher ist es halt so, okay, und jetzt? Also, weil die, es ist allein, dass sie es nicht schaffen, diese Illusion der Zeit so zu inszenieren, dass du das nicht sofort in Frage stellst. Wie unglücklich kann man denn besetzen, Alter? Also, es ist wirklich, und FKA Twigs ist fast das größere Problem als Nicolas Cage, auch wenn sie bei weitem nicht so viel Screentime hat. Also, die meiste Screentime hat ohnehin nur Droop. Dadurch geht das. Aber jedes Mal, wenn halt die Eltern auftauchen, denkst du so, Alter, was?
Habe jetzt natürlich auch nachgeguckt, weil ich Noah Jupe kenne, also wie die meisten da draußen wahrscheinlich. Er ist der taubstumme Junge in The Quiet Place.
Ja.
Also in den Teilen der
genau.
Sohn. Also
ja.
Da haben ihn die meisten wahrscheinlich gesehen, da war er noch ein bisschen jünger, aber aus der Reihe kennt man ihn definitiv.
Ja, definitiv ein talentierter Junge.
Mhm.
Und eben, 6 Upcoming-Projekte, der ist
der
busy.
Ist gut beschäftigt.
Ja,
ja, nice. Sei ihm gegönnt. Okay, Mensch, das sei ja nicht so schön. Dann haben wir noch einen Auftragsfilm. Gucken wir, ob der besser punktet.
Suddenly Last Summer.
Ja, plötzlich im letzten Sommer für Dennis.
Passend übersetzt.
Mann. Den Bewegtbild-Bastard.
Ach, der hat uns den aufgetragen. Okay.
Der hat uns den aufgetragen, ja. Das war sein Auftragsfilm.
War das wieder so ein Film, den er selber noch nicht kannte und uns deswegen vorschicken wollte, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mal nachgucken, ob er den gelockt hat, aber habe ich ihn jetzt nicht gefragt.
Na gut, dann hau mal einen Tipp raus.
Mein Tipp ist 7.
Mhm. Habe ich mir für dich auch aufgeschrieben.
Okay.
Witzig. Ja, ich hatte noch nie was von ihm gehört, bin aber sowieso, was die Filme von Mank angeht, nicht besonders gut aufgestellt.
Ja, tatsächlich. Joseph L. Mankiewicz.
Da kam ja in diesem Podcast noch ein bisschen was dazu. Ne? Also Sleuth haben wir ja besprochen. Aber so seine größten Filme sind, glaube ich, wahrscheinlich Cleopatra und All About Eve, die wir auch beide noch nicht besprochen haben. Ist ja auch der letzteren, habe ich noch nicht mal gesehen, Alter.
Nee, den letzten habe ich auch nicht gesehen.
Das ist voll die Lücke, Alter. Das ärgert mich total, weil ich oft irgendwie den Impuls habe, den zu gucken.
Habe ich All About Eve gesehen? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Das war Bette Davis, oder?
Ja.
Muss man nachgucken, nicht, dass ich das jetzt hier, dass ich wieder Fake News verbreite.
Der ist, glaube ich, aus den 40ern irgendwann, oder wann war der?
1950.
50, okay, ja. Schon, okay. Ja, und auch von dem ursprünglichen Autor.
Doch. Ich kenne ihn.
Du kennst ihn, okay. Auch von dem ursprünglichen Autor des Bühnenstücks, weil das hier ist eine Adaption, haben wir schon mal mindestens 2 Filme besprochen, meine ich.
Ja, definitiv. Ja,
Cat die Katze auf dem Hot heißen, Tin Roof. Ja.
Gleich da, genau. Tennessee Williams Stoff und wir hatten, glaube ich, auch.
Was war eine andere?
Streetcar Named Desire.
Richtig, genau. Ja. Und er hat eben hier das Bühnenstück geschrieben und Gore Vidal hat das dann zum Drehbuch umfunktioniert, der ja auch schon eine Menge großer Filme geschrieben hat.
Ja, Caligula, darum ist der Autor von dem Film.
Und angeblich hat er ja auch das Ding hier mit Mank zusammen inszeniert, ne? Also, wenn man den True Effects glauben darf. Und Tennessee Williams hatte halt wirklich gar nichts mit dem Film zu tun, was vielleicht auch nicht unwichtig ist.
Ja, aber es ist zu seinen Lebzeiten rausgekommen. Insofern hat er schon mitbekommen, was mit seiner literarischen Vorlage, wie die Verfilmung da rauskommen ist und ob ihm die gefällt, da kommen wir noch zu. Aber das war jetzt nicht vor seiner Zeit oder nach seiner Zeit, sondern vor seiner Zeit geht er nicht. Aber das war nicht nach seiner Zeit, sondern er hat zu Lebzeiten praktisch noch den Film gesehen.
Mhm. Ja, Produzent vielleicht auch nicht unwichtig, weil Sam Spiegel war eine sehr große Nummer zu dem Zeitpunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Der hat sehr große Filme produziert und auch vor der Kamera haben sie das Who is Who aufgefahren.
Das war ein Leinwandtrio, Alter, was ich sehen lassen kann.
Ja.
Liz Taylor, Catherine Hepburn und Montgomery Clift sind definitiv Hollywood-Größen.
Und Montgomery Clift, weil jetzt sind wir hier halt Ende der 50er, 59, als der Film rauskam und da war Montgomery Clift halt schon so weit fortgeschritten mit seiner Alkohol- und Tabletten- und Drogensucht, dass der nicht mehr zu versichern war. Und so wollte die Produktion den eigentlich halt nicht besetzen, ne? Weil es hieß, den kriegen wir nicht versichert.
Sieht man mal den Einfluss von Miss Taylor.
Dann kam Miss Taylor an. Dame Taylor hat dann gesagt, wenn der raus ist, bin ich auch raus. Und das ging natürlich nicht, weil sie war hier Zugpferd mit Catherine Hepburn zusammen natürlich. Also wieso? Also das Trio in der Konstellation hat wahrscheinlich eine Menge Leute gezogen.
Bestimmt, ja.
Und so war ich auch überrascht, dass dieser Film nur 3 Millionen gekostet hat. Auch wenn wir hier 59 sind. Ich hätte gedacht, so allein mit den Gagen von den 3 Herrschaften kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber
ja, vielleicht dann doch mehr so ein Prestige-Produkt, weil ich meine, die beiden Ladies wurden dann Oscar-nominiert. So wie Art Direction, Schwarz-Weiß. Also es sind 3 Oscar-Nominierungen dann letztendlich auch rübergekommen.
Ja, haben sie auch in Spanien gedreht. Hm? Wieder ein Film. Hier ein paar Parallelen zu unseren anderen Projekten.
Ja, ich habe tatsächlich während des Films habe ich noch überlegt, weil der ja schon sehr dialoglastig ist und weil auch viel in dem Haus spielt, dachte ich so, okay, wäre das vielleicht als Bühnenstück, was ja war, auch besser aufgehoben. Aber dann dachte ich wiederum, dass es schon eine geile filmische Kulisse ist, dieser riesige, zugewucherte Garten, so weißt du. Du kannst ja normalerweise auch Kulissen so hin und her schieben und bla, aber diesen mächtigen Garten irgendwie auf eine Bühne zu transportieren, also das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen lame. Das natürlich, das sieht im Film natürlich schon ziemlich geil aus, wo dann auch das Finale letztendlich auch in dem Garten spielt. Das wieder so der Schauplatz, da dachte ich wiederum, ja gut, hier in der Hinsicht ist der Film wahrscheinlich besser aufgehoben.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass das Bühnenstück hier nur einen Akt hat.
Ein Akt?
Okay. Nur ein Akt und damit halt ja nicht die klassische Aufteilung. Und ob sich das eben für einen Film übersetzen lässt, da kommen wir jetzt zu, beziehungsweise vielleicht erstmal zur Handlung. Mhm. Soll ich das übernehmen?
Berichte mal.
Also wir sind in New Orleans, Louisiana, im Jahr 1937. Und zuerst sehen wir Montgomery Clift als Dr. Kukrowitsch. Der hat ein Spezialgebiet, nämlich Lobotomie. Das ist jetzt so der neueste Scheiß. Das ist halt eine Operation, wo im Grunde ein Loch im Kopf gebohrt wird. Das ist schon auch, also aus heutiger Sicht, ne, ich finde es immer wieder so krass, wie viel über den menschlichen Körper noch nicht bekannt ist oder was man, wo da einfach die Medizin auch immer noch im Dunkeln tappt. Und gerade wenn es ans Gehirn geht, Alter, wie wenig man da weiß und wie langsam die da vorwärts kommen, Alter. Und ich meine,
wurde trotzdem einiges gemacht, so von wegen, ja, wir machen das jetzt mal so.
Ja, ja, genau. Und jetzt ist das halt natürlich auch schon irgendwie 60 Jahre her oder Quatsch, noch mehr, 70. Und da war man halt echt noch der Meinung, dass psychische Erkrankungen heilbar sind, wenn man halt anfängt, am Gehirn rum zu operieren und da Löcher reinzubohren und so. Alter, also geht's noch? Und ich meine, es ist also selbst heute, ne, sind wir ja an dem Punkt, dass bei Psychopharmaka, das ist Trial and Error, Alter. Es gibt kein Mittel unter dem Psychopharmaka, wo du sagen kannst, wenn jeder, der dieses Mittel einnimmt, hat dann diese Wirkung, sondern es ist immer so ein Ausprobieren und mal gucken.
Ja, jeder ist ja auch individuell.
Bei Schmerzmitteln zum Beispiel, bei gewissen Wirkstoffen kannst du halt sagen, das hat bei allen Menschen die und die Wirkung.
Ja, gut, okay.
Und dann klar gibt es immer Ausnahmefälle und Nebenwirkungen und Co. Aber bei ganz vielen Psychopharmaka ist das halt einfach mal rumprobieren und so der Schuss ins Blaue und dann mal gucken, was passiert. Und das finde ich, dass die da immer noch nicht weiter sind. Na, und jetzt sind wir aber hier eben Ende der 50er und in der Handlung halt noch früher. Und da waren die halt noch nicht ansatzweise so weit. Und deswegen ist er jetzt mit seiner neuen Operationstechnik halt der Shit und arbeitet da eben in einer Klinik in New Orleans. Und jetzt ist diese Klinik aber finanziell ziemlich angeschlagen und überhaupt nicht gut aufgestellt und halt eine staatliche Einrichtung. Und er kriegt da halt mit, wie der Laden halt übelst runtergekommen ist und die einfach nicht das Equipment und nicht die Örtlichkeiten haben, die sie bräuchten. Am Anfang sehen wir das auch anhand einer OP, wo dann von der Galerie oben zugeguckt wird. Und weil die Leute aber dann so gespannt zugucken und sich an das Geländer lehnen, bricht da schon eins halb raus und so weiter. Und wir sehen halt, wie baufällig der ganze Laden ist. Und Dr. Kukrowitsch dann auch sagt, also unter diesen Umständen kann ich halt auch nicht die Leistung erbringen, die es bräuchte. Und so, das ist alles irgendwie lame. Und dann sagt
er... Eine Lampe springt, glaube ich, raus und Stromnetz funktioniert nicht mehr, wie es soll. Und ja. So, das ist alles sehr baufällig.
Eben, und die ganze Einrichtung braucht halt eine Menge Geld. Und deswegen sagt der Chef von dem Laden, dass er sich an eine Person wenden soll, die Mrs. Venable heißt. Und die will dann auch, dass er zu ihr kommt, weil die hat eine Bitte an ihn, weil sie hat von dieser neuen Operationsmethode gehört und dieser neuen Technik und will jetzt, dass das an ihrer Nichte durchgeführt wird. Also Catherine Holly heißt die Dame. Die soll jetzt operiert werden im Auftrag ihrer Tante. Und das hat vor allem damit zu tun, dass der titelgebende Last Summer, also letztes Jahr im Sommer, gab es einen tragischen Tod, nämlich von Violets Sohn Sebastian. Der ist umgekommen und Catherine war dabei anwesend und hat seitdem halt irgendwie einen Hau weg und ist traumatisiert von diesem Erlebnis und wurde dann eben, wie für die Zeit üblich, halt einfach weggesperrt. So, die wurde dann einfach als verrückt erklärt und delusional und sonst was alles und wurde dann weggesperrt. und ist aktuell eben auch an einem Ort, wo sie dann nicht besucht werden darf, weil, und das erfahren wir dann auch erst im weiteren Verlauf, ist nicht so richtig klar, wer das angeordnet hat, ob das jetzt über die Tante kam oder wirklich über die behandelnden Ärzte. Jedenfalls darf sie nicht besucht werden. So, und jetzt soll unsere Hauptfigur, der Doktor, eben da eine Veränderung reinbringen und will sie erstmal aus dieser Anstalt rausholen, um sie dann weiter zu behandeln, um selber rausfinden zu können, muss die überhaupt dieser Operation unterzogen werden. Und so geht es dann drum, dass wir sukzessive rausfinden, was ist im letzten Sommer in diesem spanischen Dorf passiert und was hat dazu geführt, dass Catherine so traumatisiert ist. So, und Catherine wird eben von Elizabeth Taylor gespielt, Miss Venable von Catherine Hepburn und eben Montgomery Clift dann als der Arzt. Und das ist schon, ja, prominent besetzt und eben auch schauspielerisch dann natürlich entsprechend aufgestellt. Wobei, ich fand es abgefahren, weil ich mir dann schon auch so ein paar Kritiken durchgelesen habe und geguckt habe, so wie das so ankommt. Und ganz viele sagen dann so, oh, bester Film von Montgomery Clift und was er hier spielt, ist so krass und so weiter. Und ich denke mir nur die ganze Zeit so, was musste der denn hier groß spielen? Also, das ist eine wahnsinnig ruhige Figur, die über ihren Status, den die Figur erzählt bekommt, halt schon komplett funktioniert. Der muss gar nichts machen. Und er macht auch nicht viel, außer ein bisschen empathisch die Leute befragen. Also, ich frage mich halt, wo ist das große Schauspiel jetzt der Figur?
Ja, also von den dreien ist es auf jeden Fall die am wenigsten herausforderndste Rolle.
Ja, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja, also ja, ja. Aber er wurde halt so oft gelobt in der Kritik und dann frage ich mich immer so, hä?
Also, was ich.
Also, klar funktioniert er hier, ja, ne? Aber was macht er denn groß?
Ja, also, was man ihm lassen muss, wenn du die Hintergründe kennst und wenn du weißt, wie abgefuckt er war und dass er so ein Faktor X war im Film.
Ja.
Das sieht man hier nicht an dem Schauspiel oder so.
Okay, aber es fällt mir echt schwer, jemandem Props dafür zu geben, dass er seinen Alkoholismus gerade mal im Griff hat.
Das meine ich nicht. Aber es gibt ja so ein paar versoffene Schauspieler, wo du weißt, dass die im Alter ständig irgendwie in der Flasche hingen, wo du in den Rollen auch siehst, okay, die haben gerade eine durchzechte Nacht hinter sich, weißt du? Und das meine ich, das fiel mir schon auf, dass man das bei ihm nicht gesehen hat.
Ja, okay, gut.
Jetzt gibt es nicht dafür extra Props, aber klar, schauspielerisch gab es ja jetzt keine großen Herausforderungen. Aber er ist, wie du immer so schon sagst, zweckt ihn nicht. Aber die beiden großen schauspielerischen Leistungen bringen natürlich Taylor und Hepburn.
Die kommen von den Ladies hier, ja.
Ja, ohne Frage. Deswegen auch die Oscar-Nominierung mehr als legitim, dass er da ignoriert worden ist.
Ja, das geht klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man die... Also gut, ne, die waren natürlich auch schon beide sehr große Namen zu dem Zeitpunkt. Das hat da bestimmt mit reingespielt. Und eben auch, wie der Film hinter der Kamera aufgestellt ist und so weiter, weil er ja halt generell dann damit bei den Oscars in Erscheinung getreten ist. Mhm. Ob man das jetzt überhaupt hätte nominieren müssen, so, weiß ich nicht.
Ja.
Jetzt, weil eben, kommen wir mal dazu, wie wir das gefunden haben. Wie ging es dir damit?
Also ich fand es interessant. Der hat definitiv einige interessante Momente. Es ist ein sehr gutes Schauspielkino, wie ich finde, gerade so, was die beiden Ladies angeht. Und ich war beeindruckt, dass der hier mit einem waschechten krassen Twist daherkommt, so, den man ja vorher, also gerade so in dem Jahrgang sieht man das ja eher selten, dass der so, das ist ja eher so die jüngere Filmgeschichte, wo du sagst, so, okay, hier gibt es nochmal irgendwie etwas, was du nicht so kommen siehst unbedingt, und das fand ich schon gut.
Ja, ich würde sagen, das hat Hitchcock schon auch ganz gerne gemacht.
Ja, aber eher selten so. Also es ist in der neueren Filmgeschichte eher gang und gäbe, dass du mal irgendwie die Zuschauer überrascht, damals war es jetzt nicht irgendwie an der Tagesordnung. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist tatsächlich die Darstellung von psychisch Erkrankten in dem Film, weil du hast ja fast schon so ein Walking Dead-Szenario. Wenn sie sich da irgendwie in dieser Anstalt dann irgendwie verirrt in so einen Gemeinschaftsraum, wird die halt sofort angefallen von den anderen, die komplett irgendwie so wie gehirnlose Zombies funktionieren. Da habe ich mich schon gefragt, okay, das hätte man heute wahrscheinlich ein bisschen anders inszeniert. Das finde ich ein bisschen...
Also heute ja, aber auch noch nicht seit langem. Weil, guck mal, wenn ich an... Gut, es ist 12 Monkeys, so ein Dystopie-Szenario. Aber, also die Klapse, wie sie da dargestellt wird, ja, ist schon sehr
Bronson,
ähnlich.
Auch,
ne?
Bronson, also, und klar, logisch. Also ja, hat sich lange hingezogen. Aber trotzdem stieß mir das so ein bisschen negativ auf. Aber ansonsten ist das ein gutes Schauspielkino. Also wir hatten natürlich neulich irgendwie Who's Afraid of Virginia Woolf, was für mich eine komplett andere Liga ist, auch wenn es sehr gute Schauspieler hier waren, auch im Cast. Und deswegen fand ich den hier ein bisschen nicht ganz so episch, und nicht jeder Satz wie bei Virginia Woolf hat seine Daseinsberechtigung hier, sondern ich fand den ein bisschen geschwätzig und ein bisschen, in manchen Momenten ein bisschen überflüssig, so ein bisschen zu viel Theaterbühne und zu wenig Film, im Gegensatz zu Virginia Woolf, wo du das komplett vergisst, auch wenn er auch nur diesen einen Schallplatz hat und diese begrenzte Anzahl von Charakteren, ist das für mich ein Beispiel, was wesentlich positiver ablief. Aber trotzdem ist es ein guter Film. Also
geht mir sehr, sehr ähnlich. Ist lustig.
Geht ähnlich.
Ja, ja, also sehe ich tatsächlich genauso.
Ja, weil gerade weil er auch nicht lange her ist und gleich Hauptdarsteller.
Ja, nee, und vor allem, ich fand auch, also währenddessen, ich habe mir das ganz gerne angeguckt und ich war super neugierig zu wissen, wo die damit hin wollen. Hab dann natürlich schon auch gemerkt, klar, gemessen an der Zeit und so weiter, ist dann eben so die eigentliche Enthüllung selber noch so ein bisschen verhüllt. Ne? Also weil das, was da drin steckt, weil das ist, ich finde, ganz offensichtlich hat ja, das auch eine schwule Komponente, die Story. Mhm. Ne? Also Homosexualität wird hier halt permanent angedeutet. Und
die Kannibalengeschichte ist auch mit drin, also ist schon, ja, und schon einiges hier mit drin.
Sowieso ja. Finde ich halt dieses Verhältnis, was zwischen Mrs. Venable, also Violet und Sebastian erzählt wird, damit teasen sie dich ja permanent. Ne? Also das ist, am Anfang kriegst du so ein bisschen Incest-Vibes, dann fühlt es sich so an, als hätte sie ihm Männer besorgt.
Ja.
Und dann aber nochmal diese Auflösung via Catherine, wo dann eben nochmal ein bisschen andere Komponente mit reinkommt. So. Das fand ich alles irgendwie spannend, aber es ist schon, wie du sagst, auf dem Weg dahin verplappern die sich schon echt sehr, ja, sehr oft. Und das geht schon hin und wieder in Richtung, wo du denkst, okay, ist nicht so wirklich zielführend.
Manchmal wirst du dich schon so bei sich selbst, dass du sagst, so, ja, Leute, jetzt macht mal.
Und ich finde vor allem den Einfluss, den der Doktor, also Montgomery Clift, in seiner Figur übernimmt, der ist eigentlich auch nur so ein bisschen der dich halt von einer Figur zur nächsten führt, aber ja, nie wirklich. Programm, ja. Genau. Also er ist
kein Einfluss auf die Handlung so wirklich.
Null.
Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber er hat tatsächlich einige sehr smarte Übergänge, weil es wird eine Geschichte erzählt von, wo es halt um Raubvögel geht, die halt so Schildkrötenbabys auffressen an diesem Strand und so. Ja. Und er erzählt sie diese Story und kurz danach poltert die Mutter von Sebastian auf einmal. Nee, Quatsch, sie ist ja, Catherine Hepburn ist die Mutter von Sebastian.
Genau.
Sondern die Mutter von Elizabeth Taylor, die in der Anstalt steht, kommt dann rein mit ihrem Bruder. Und dann greifen die so die Klamotten von dem verstorbenen Sebastian. Weißt du, wo ich dann dachte, Alter, eben haben die noch über diese Geier geredet und jetzt hast du diese kreisenden Geier praktisch in deiner eigenen Bude, die irgendwie die Klamotten von dem auseinanderfummeln und sich freuen, dass sie dafür einen geilen Anzug gerade irgendwie sich gekrallt haben.
Ja.
Und sagen so, ja, du hast ja gesagt, die braucht man ja nicht mehr und so. Und wo ich dachte, okay, das ist schon geil, dass du diese Geschichte praktisch eingeleitet hast und dann hast du praktisch diese menschlichen Pendants zu diesen Arschgeiern, hast du dann in der nächsten Szene drin gehabt, so in Form von der Mutter und dem Bruder. Das fand ich schon smart. Also er hat schon einige Momente, die wirklich gut sind.
Ich bin auch nicht drum rumgekommen, das irgendwie hinterher schlechter zu finden, als ich es währenddessen gefunden habe. Und ich bin jetzt aber mit meinen Punkten trotzdem beim Seherlebnis geblieben. Aber als ich dann im Nachhinein nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das ist nicht so rund, wie es sein könnte. Und es, währenddessen fand ich es einfach schon auch primär darüber spannend, weil ich mir halt die Leute gerne angeguckt habe. Aber das hätte man irgendwie knapper erzählen können. Und das, also ich glaube, dass der Film nicht so gut ist, wie ich ihn gefunden habe. Kann das irgendwie gerade nicht anders in Worte fassen.
Mir ging es, glaube ich, ähnlich, weil ich war erstmal bei einer euphorischeren Punktevergabe, drücken wir es mal so aus, weil am Ende war ich so, Alter, was geiles Schauspielkino und was ein guter Twist am Ende und Alter, geile Dialoge und so hin und her, was will ich mehr? Nicht ganz Virginia Woolf, aber trotzdem cool. Und dann so im Nachhinein dachte ich schon so, ja gut, irgendwie hat er einfach nicht die Klasse von dem besagten Film und muss dann nochmal einen halben Punkt irgendwie runtergehen. Und ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen gebremst, habe gesagt, ich glaube nicht, dass der so gut war, wie ich ihn gerade irgendwie verkaufen will, mir selbst. Und,
ich bin vor allem wieder mal an dem Punkt gewesen, dass ich dachte, ich hätte das wahrscheinlich als Theaterstück besser gefunden. Und dann habe ich mich so bestätigt gefühlt, als ich dann gelesen habe, dass Tennessee Williams auch nicht happy war mit der Adaption und was sie draus gemacht haben.
Ja gut, wir kennen Stephen King, also ist auch jetzt nicht immer ein ausschlaggebender Punkt über die Qualität des Films, aber ja klar, der fand es.
Nein, aber ich finde gerade, weil Tennessee Williams war ja schwul. Und ich finde, wenn da halt diese ganzen Andeutungen an die Einsamkeit, die das beinhaltet, weil es ist ja im Grunde ein Film über Einsamkeit. Ne? Wir haben diese zwei Figuren, die wahnsinnig einsam sind oder fast sogar drei. Und weil diesen Sebastian, wir erfahren ja wahnsinnig viel über Sebastian, ohne dass er jemals stattfindet. Und er war sehr einsam und dieser Versuch, Anschluss zu bekommen oder dieser Einsamkeit, da irgendwie was dran zu verändern, das hat ja dann komische Ausmaße angenommen. Ne? Und darum geht es ja im Grunde in der Geschichte. Und natürlich ist dieses sich einsam fühlen und so weiter, da steckt ja sehr viel wahrscheinlich von dem Schwulsein von Tennessee Williams einfach mit drin, weil du halt in der damaligen Zeit, ne, das war natürlich mit viel Verurteilung und sonst was verbunden, das konntest du halt nicht so offen ausleben. Und es gibt hier aber schon sehr früh, finde ich, Andeutungen an das Schwulsein auch von Sebastian. Mhm. Weil wir dann die Bilder sehen, die bei ihm da noch im Zimmer hängen und so. Ja. Ne? Und, also Andeutung ohne Ende. Und das finde ich halt schon auch irgendwie immer wieder faszinierend, wie AutorInnen von damals diese offensichtliche Botschaft trotzdem so verpacken mussten, dass es halt für Hays Code und sonst was nicht offensichtlich war.
Aber den Hays Code gab es halt nur für den Film und nicht für Autoren. Deswegen war Tennessee Williams wahrscheinlich nur enttäuscht, dass das so oberflächlich angekratzt wird und dass es nicht so, wahrscheinlich nicht so tief geht wie in seinem Buch.
Das weiß ich eben nicht, ja. Das wäre immer interessant zu wissen, ob die da weitergehen. Ich habe nur gelesen, dass das Ende im Buch wohl offener gehalten wird. Mhm. Das ist so ein bisschen...
Also da wird es allgemein ambivalent gehalten. Okay.
Das scheint wohl generell ambivalenter zu sein und ich weiß halt nicht, ob man dann mehr projizieren kann oder wie auch immer.
Ja, da fällt dir direkt der Vergleich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einer von den Filmen ist, wo diejenigen, die das Buch vielleicht gesehen haben oder das Bühnenstück sogar wahrscheinlich in der Spur enttäuscht sind von dem Film. Ich kann das nachvollziehen.
Ja, deswegen habe ich mich nur irgendwie so ein bisschen bestätigt gefühlt, als ich dann gelesen habe, dass er nicht so hundertprozentig einverstanden ist mit dem Film. Weil ich glaube auch, dass da in dem Stoff eigentlich mehr drin steckt. So,
ja, aber weil meine Anfangs-Euphorie ähnlich wie bei der Duft der Frauen, war ich hier vom Metascore natürlich auch erschrocken und dachte so, Alter, was? Mhm. Das ist ja ziemlich dünn für so eine Namen hinter der Kamera und vor der Kamera.
Ja. Ja, definitiv.
Aber so im Nachhinein, wenn man mal drüber nachdenkt und wenn man mal so drauf rum überlegt, ist das vielleicht doch schon ein bisschen legit und vielleicht will man den Film dann irgendwie besser finden, als er letztendlich war. Ich drück's mal so aus.
Ja. Ging mir definitiv so.
Okay.
Aber ich dachte dann jetzt, ich bewerte eben die Erfahrung und nicht das, wie ich dann 2 Tage später irgendwie über den Film gedacht habe.
Ja, finde ich gut. Dann sprechen wir eine Sprache. Ich bin dann doch von meiner ursprünglichen Punktevergabe noch einen halben Punkt runtergegangen. Das ist wieder einer von denen, wenn wir gleich am nächsten Tag aufgenommen hätten,
wär's euphorischer
gewesen, dann wäre ich noch einen halben Punkt höher gewesen.
Ja, spannend. Ich bin trotzdem sehr froh, den gesehen zu haben.
Ja, voll. Grüße an Dennis, danke dafür.
Ja. Hast du mittlerweile mal geguckt, ob er den gesehen hat?
Nee, hat er nicht. Den hat tatsächlich nur, in meiner Bubble hatte ich nur ein einziger Mensch gesehen von den 150 Leuten und okay, Dennis ist nicht dabei, also der kennt ihn nicht.
Okay. Das ist krass, ne? Dass dann so ein Film mit dem Line-Up, dass der so unbekannt ist.
Das stimmt. Auch noch nie was von gehört. Also ich war dann auch überrascht, wer hier mitspielt und so. Das ist schon krass. Und auch, dass der nicht auf diesen Listen drauf ist, irgendwie so von den, die ich durchforste. Dass der nicht dabei ist, hat mich auch ein bisschen überrascht. Mhm. Aber er scheint allgemein halt so ein bisschen unterm Radar zu laufen.
Ja, der hat ja auch seine Campy-Momente, ne? Also
bisschen schon, oder?
Ja, voll. Also weil halt auch Catherine Hepburn als diese Südstaaten-Diva
mit diesem Fahrstuhl da runterschwebt.
Und so. Wie sie spricht und so, also wie die Debris ausspricht, fand ich auch so lustig, Alter. Ich bin jedes Mal drüber gestolpert, ne, als sie das ausgesprochen hat. Naja, also irgendwie abgefahrene Sichtung.
Ja.
Und das müssen wir vielleicht noch erwähnen, das habe ich nämlich auch erst in der Recherche festgestellt. Das wurde in den 90ern nochmal neu adaptiert, ne? Fürs Fernsehen.
Stimmt,
es gab, gab eine Fernsehfassung davon mit Maggie Smith, Jolie Richardson und Rob Lowe. Mhm. Ja.
Jolie Richardson aus Nip/Tuck, okay. Mhm. Ja, muss ich wahrscheinlich nicht gucken.
Glaube ich auch nicht.
Deswegen, jetzt haben wir mal den Film von 59 gesehen, ist fein.
Ja.
Alright, Sunny La Summer plötzlich im letzten Sommer für Dennis. Fertig.
Vor allem ganz geil, dass der Titel hier mehrfach erwähnt wird. Ne? Also in Dialogen.
Ja, ist richtig.
Haben wir auch nicht oft.
Ja, das stimmt.
So, Punkte oder wie?
Ja, gerne.
7,4 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 54. Hm. Hast du angesprochen. Ist nicht doll. Letterboxd 3,8.
Ja. Wie gesagt, aus dem ersten Impuls raus dem eine 8 gegeben, aber dann noch einen halben Punkt nach unten korrigiert auf eine 7,5 von mir.
Dann kannst du auf jeden Fall klingeln. Ich bin auch bei 7,5.
Nice.
Das klang ja verhalten.
Unsere Fahrradklingel klemmt. Verdammt.
Muss ich immer wieder ölen oder was?
Okay, beide 7,5? Mhm. Ist ja grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Punktevergabe, aber man erwartet schon ein bisschen mehr, wenn man sich dieses den Cast anguckt und guckt, wer hier hinter steckt. Also All About Eve ist auf jeden Fall der größere Film von Mank. Aber trotzdem cool, mal aus seiner Filmografie noch einen weiteren Film abzuhaken.
Ja, und ich bin dann auch eben jetzt wieder in der Recherche bei seinem Profil gelandet und dachte nur da schon wieder so, er sieht kein bisschen aus wie Gary Oldman, Alter. Wie zur Hölle sind die auf die Idee gekommen, ihn zu besetzen?
Tja, das stimmt. Aber die wenigsten wissen, wie Mank aussieht.
Ja, also
das ist wahrscheinlich das...
ist der Vorteil, ja.
Das, wahrscheinlich der Vorteil, ja, dass man das nicht mitbekommt.
So, mit dem vorletzten Tipp hast du dich ins Ausgeschossen.
Einer von denen, ja.
Ja, du warst so gut unterwegs und jetzt bist du bei 3 Miesen gelandet und hast mich damit überholt, weil ich bring's jetzt auf 2,5 Miese.
Mist, nicht mal zum Jahresende gönnt er mir hier einen Sieg.
Knappe Kiste.
Verdammt.
Ja, du hast jedes Mal nur einen halben Punkt daneben und dann einmal halt 1,5.
Ach komm.
I didn't do anything wrong.
Naja, stopp. Sorry.
Nein.
Hast falsch getippt.
I didn't do anything wrong.
Lass mich, nächstes Mal gewinne ich.
Get over yourself, lad.
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 Okay. I'm getting over myself und dann...
das ist generell mal eine gute Maßnahme.
Ist eine gute Maßnahme, ja. Chillt mal mehr und lasst mal 5 Grad sein und mal hier rein und da raus und nicht mal so viel aufregen über alles.
Ja.
So viel zu unseren bescheidenen Ratschlägen hier zum Jahresende.
Vielleicht auch Vorsätze fürs nächste Jahr, mal gucken.
Ja.
Aber du hast ja angekündigt, einmal hören wir uns noch.
Einmal hören wir uns noch, ja. Ich meine, so manche Kollegen, ja, Hoffi hat ein weiteres Jahr hinter sich gebracht ohne Herzinfarkt. Dafür gibt es ja auch mal Props.
Gratulation, auf jeden Fall. Wir freuen uns.
Der Glückwunsch dafür, chill mal ein bisschen.
Er bleibt uns erhalten.
Er bleibt uns erhalten.
Ich weiß, ich habe dich schon länger nicht mehr geguckt. Regt er sich immer noch so auf?
Er regt sich immer noch ähnlich auf über Sachen, ja.
Okay.
Definitiv, ja. Aber genau, eine Folge haben wir noch, eine reguläre, die dann nächsten Dienstag. Und ich glaube, wir haben schon mal das Line-Up festgestellt. Insofern können wir euch da mal ein bisschen anteasen, falls ihr Bock habt, da mitzugucken. Oh, gleich 3 Filme. Mars Attacks nächsten Dienstag, Dear Mr. Gacy nächsten Dienstag und Le Mans.
Mensch.
Das Original wohlgemerkt. Nicht, dass ihr den Christian Bale-Film nachguckt, sondern der James Garner-Film ist es. Und Sonntag für alle Supportenden Paper Moon. Auch ein sehr großer Film und definitiv auch auf der Schnellerliste, glaube ich, und auf verschiedenen Listen.
Hm.
Den habe ich auf dem Schirm und da freue ich mich sehr drauf, weil der soll sehr, sehr gut sein.
Den kennst du auch noch nicht.
Nee, nie gesehen.
Geil.
Ja.
Geht's uns ähnlich. Ja, aber Mars Attacks hast du wahrscheinlich auch schon 100-fach gesehen.
Ja. Ja, den habe ich gesehen natürlich.
That's the spirit.
Ja.
Das erste Opfer in dem Film, die Friedenstaube.
Großartig.
Legendär. Ja, da freue ich mich drauf. Da gibt es wahrscheinlich wieder ein paar Samples von Mr. Pink. Werden wir vorbereiten und auf die anderen beiden Filme. Die Mr. Gacy und Le Mans. Auch 2 Erstsichtungen, bin ich gespannt.
Ja, bei mir auch.
Cool. Ja,
das gibt's dann demnächst.
Ja, soviel zu dem Ausblick.
Dann sind wir für heute raus.
Für heute sind wir raus. Seid gespannt, was noch kommt. Und wir wünschen euch natürlich fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage.
Ja.
Und dann hören wir uns nochmal kurz vor Silvester.
Wunderbar.
Peace.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.